Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 44 und damit herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit, beziehungsweise seid noch mittendrin. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit. Ich bin Jan Götze und auch hier zur Weihnachtsfolge ist Luca natürlich am Start. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, an diesem besonderen Tag haben wir natürlich auch ein ganz besonderes Auto. Das haben wir uns natürlich dafür aufgespart. Das muss ja schon dem Ganzen auch irgendwie gerecht werden. Und deswegen haben wir heute den Mercedes SLR McLaren Stirling Moss. Und da muss ich mich wirklich nochmal kneifen, dass ich das jetzt auch noch ausspreche. Wir hatten gerade vor 4 Folgen den LaFerrari, wo ich schon gesagt habe, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Und jetzt einfach direkt mal kurz einen SLR Stirling Moss.
Ja, also wir haben es jetzt auf jeden Fall mit den richtigen Bangern, das kann man so sagen. Und wie es dazu kam, das erzählen wir euch natürlich gleich nochmal. Aber wir bleiben auch an Weihnachten in der Reihenfolge, ist natürlich klar, und hören erst nochmal kurz in den Sound rein. Man hört zu Beginn noch relativ viel Lüfter und danach hört man dann, glaube ich, ganz gut raus, dass das schon ein großvolumigerer Motor ist. Wobei der jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel für spontanes Ansprechverhalten ist. Ne?
Ja, klingt so leicht behäbig halt irgendwie, ne?
Ja, aber davon dürft ihr euch nicht irgendwie irritieren lassen, denn dieses Auto ist wirklich ultra krass. Und weißt du, was mir in der Vorbereitung zu dieser Folge eingefallen ist?
Naja, aber du wirst es wahrscheinlich gleich erzählen.
Nicht bald für mich.
Ah, okay, perfekt.
Nein, der SLR Stirling Moss, das war doch dein Highlight aus der Sundowner-Folge.
Ja, witzig, ja.
Stimmt. Also, wenn wir uns zurückerinnern, letztes Jahr im August haben wir eine Sonderfolge zum Sundowner von Emils Garage gemacht. Da haben wir beide unsere Top 3 Autos, die vor Ort waren, gekürt. Und dein Top war Top 1, muss man ja sagen.
War das
nur
die 1? Ja, ich habe gerade überlegt. Ja.
War die 1, war der SLR Stirling Moss. Und hättest du gedacht, dass wir ein gutes Jahr später dieses Auto gefahren sind?
Nee, absolut gar nicht. Also wirklich echt ein wildes Jahr, muss man wirklich sagen. Ne? Also LaFerrari SLR Stirling Moss. Man muss sagen, ich bin vorher noch nie ein Auto in einem 7-stelligen Bereich gefahren. Und jetzt einfach 2 in so kurzer Zeit. Also krank.
Kann so weitergehen, sagst du.
Ja, auf jeden Fall.
Gefahren sind wir das Auto in den USA, so viel können wir schon mal verraten. Also ich würde sagen, allein dafür hat sich der Trip doch schon gelohnt. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, einmal vorne angefangen. Also der SLR Stirling Moss, das ist die extremste, seltenste und auch teuerste Version des SLR. Und damit ihr so ein bisschen vielleicht so eine Einordnung habt, würde ich sagen, fangen wir mal kurz mit dieser Modellhistorie vom SLR im Generellen an.
Genau, also erstmal starten wir quasi mit dem Normalen. Ich zeige hier gerade die Anführungszeichen. Ihr seht sie nicht, aber ihr müsst mir das glauben. Das war ja tatsächlich ein von Mercedes und McLaren gemeinsam entwickelter Supersportwagen. Der wurde von 2003 bis 2009 gebaut und der wurde damals auf maximal 3500 Autos limitiert. Sind aber nicht annähernd so viele entstanden in der Zeit. Es waren nämlich genau 2157 Stück, die gebaut wurden.
Genau. Und der SLR, für alle, die in den 90ern bzw. frühen 2000ern so Jugendliche waren, die werden sich erinnern können, der SLR, der war Teil des für uns, glaube ich, ja, historisch muss man mittlerweile ja schon sagen, Supersportwagen-Trios. Carrera GT, Enzo, SLR. Das war das, was dann quasi eine Generation später LaFerrari P1 und 918 Spider waren. für mich irgendwie dadurch, dass ich halt mit diesen, du ja auch, mit diesen Autos groß geworden bin, das sind halt die Postercars, ne?
Ja, komplett. Ich musste immer an diese Bilder denken, die kennst du mit Sicherheit auch von Lard aus Paris.
Ja.
Wo alle drei, auch noch alle drei in Silber.
Ja.
Ist ja, ja. Was ja beim SLR und beim Carrera GT nicht ganz so spektakulär ist, aber beim Enzo auf jeden Fall. Die drei zusammen da irgendwo langfahren, von oben so fotografiert, wirklich einfach nur krank.
Ja, das stimmt. Ja, also 2003 kam das Coupé auf den Markt. 2006 kam dann der SLR 722 Edition auf den Markt. Das war ein Sondermodell mit mehr Leistung, leicht veränderter Optik. Die 722, für alle, die sich da fragen, die bezieht sich auf die Startzeit von Stirling Moss bei den Mille Miglia 1955. Und von diesem Sondermodell wurden nur 150 Stück gebaut. Es ging dann allerdings noch weiter. 2007 kam der SLR Roadster. Das war dann eben eine offene Version vom normalen SLR. Und ebenfalls 2007, der ist allerdings wirklich sehr unbekannt, gab es dann den SLR 722 GT, ein Rennwagen. Da hatte Mercedes tatsächlich mal vor, irgendwie eine Rennserie mit dem SLR irgendwie ja ins Leben zu rufen, kam aber nie so wirklich zustande. Und dann ging es noch weiter, denn Ende 2007 wurde der SLR 722 S Roadster gezeigt, also die offene Version vom 722 Edition. Davon gab es ebenfalls 150 Stück. Der kam aber erst Anfang 2009 auf den Markt und somit fast zeitgleich mit dem Stirling Moss.
Genau, der wurde nämlich 2009 dann als krönender Abschluss so gesehen von dieser ganzen SLR-Reihe in Detroit wurde der vorgestellt. Und der sollte dann nochmal so eine Hommage an den legendären Rennfahrer Sir Stirling Moss sein. Wie gesagt, im Prinzip war ja der SLR 722 auch schon so ein bisschen so eine Hommage mit dieser Startnummer. Aber in dem Fall sollte er auch optisch an den 300 SLR erinnern, in dem damals Sir Stirling Moss 1955 die Mille Miglia dann gewonnen hat auch.
Genau, richtig. Und SLR, für alle, die sich fragen, wofür dieses Kürzel steht, das steht für Sport, Leicht, Rennsport. Ja, kommen wir noch mal zu, ob das alles so passt. Was wir allerdings noch sagen können ist, und das ist tatsächlich auch für mich neu gewesen, der SLR Stirling Moss, der hat sogar einen eigenen Baucode bekommen. Also der normale SLR heißt intern C199, der Roadster R199 und der Stirling Moss Z199. Mhm. Also habt ihr hier noch mal wieder feinstes Stammtischwissen. Damit könnt ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall richtig auftrumpfen, wenn ihr sagt, ihr kennt übrigens den Mercedes hier, Z199. Ah, kennt ihr nicht, ne? Ja. Na, dann hört mal rein bei den Jungs von Achtung Fahrspaß. Dann lernt ihr auch noch was. Und dann werdet ihr auch wissen, dass vom SLR Stirling Moss nur 75 Stück gebaut wurden.
Mhm. Also wer denkt, der 722 war schon selten? Stirling Moss nochmal die Hälfte nur.
Genau. Und wenn man es jetzt wirklich auf die reinen Zahlen bezieht, dann ist das auch das seltenste Auto hier im Podcast. Viel seltener als der LaFerrari.
Mhm.
Und auch noch mal eine ganze Ecke seltener als der New Beetle RSI aus der vorletzten Folge, ne?
Und das waren ja auch schon sehr seltene Autos. Eben. Aber es wird hier immer seltener. Bald kommen die Einzelstücke.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann müssen wir um die Karte fahren.
Ja.
Und trotz dieser kleinen Stückzahl, das müssen wir nämlich auch, so ehrlich wollen wir hier sein, das müssen wir auch noch erwähnen, hatte Mercedes echte Probleme, das Auto zu verkaufen. Ne? Mhm. Also kann man sich aus der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ein so limitiertes Auto, was so besonders ist, von einem so etablierten Hersteller nicht instant ausverkauft ist. Aber das waren halt andere Zeiten, ne?
Ja, also, und das ist ja noch gar nicht so lange her und trotzdem hat sich das so gewandelt, dass diese limitierten Autos wirklich dir aus den Händen gerissen werden. Und das war zu der Zeit einfach nicht so. Also die haben wirklich Probleme gehabt, den Wagen an Mann zu bringen und das bei nur 75 Exemplaren.
Ja.
Man muss dazu sagen, es war tatsächlich am Anfang so, erstmal nur so gedacht, sag ich mal, dass der Wagen offiziell nur von SLR-Besitzern gekauft werden kann. Also du musstest schon einen normalen SLR in der Garage haben. Dann wurde dir der Stirling Moss angeboten und das hat nicht gereicht. Also da war nicht genug Nachfrage nach, die sind nicht alle Exemplare losgeworden. Dann konntest du erstmal noch so über Kontakte, wenn du kein SLR hattest, noch einen bekommen. Aber auch selbst das hat nicht gereicht. Also am Ende konntest du wirklich den im Prinzip normal wegkaufen. Auch wenn du kein besonderer Mercedes-Kunde warst oder sonst was. Und das bei 75 Stück. Bei so einem Hersteller, also das finde ich einfach komplett absurd, ne? 2009, wir reden jetzt nicht von 1940 oder irgendwas, also ja, schon verrückt.
Das ist übelst krass. Und ich habe sogar noch gehört, natürlich ist es immer schwer zu verifizieren, ich habe sogar noch gehört, dass dann letztendlich einige Autos sogar mit ordentlich Nachlass verkauft wurden. Stell dir das mal vor. Heutzutage kriegst du ja auf normale Autos schon keinen Nachlass mehr. Gut, ändert sich jetzt gerade wieder so ein bisschen. Zeiten werden wieder etwas normaler, aber dass du irgendwie zu Mercedes oder Ferrari oder Porsche gehst und auf ein limitiertes Sondermodell dann Nachlass bekommst, ja, ich glaube, das ist aktuell alles andere als irgendwie realistisch.
Ja, ist komplett undenkbar.
Ja, also wirklich extrem krass, wenn man das so, ja, sich vor Augen führt. Und ich glaube, das lag einfach daran, und das haben wir eben hier auch im Vorgespräch noch mal kurz irgendwie so für uns Revue passieren lassen, dass dieses Auto, der SLR Stirling Moss, einfach seiner Zeit voraus war. Denn, das können wir jetzt schon mal sagen, es ist ein extremes Sondermodell. Das Auto hat keine Scheibe und kein Dach, auch kein Notverdeck oder so. Es ist also wirklich so ein Speedster oder Bacchetta, wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist ja jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren so ein extremer Trend geworden. Also super Hypersportwagen, da gibt es den Ferrari Monza SP1, SP2, McLaren Elva, Aston Martin Speedster. Also das sind alles Autos, die genau dieses Rezept nehmen. Extrem limitiert, extrem eingeschränkt nur einsetzbar, muss man ja sagen. Und trotzdem sind die alle sofort ausverkauft gewesen, außer vielleicht der McLaren. Mhm. Aber alle auch extrem gehypt. Und als damals der Stirling Moss kam, war er, glaube ich, so würde ich das einschätzen, einfach zu früh dran.
Ja, war so ein kompletter Vorreiter eigentlich, komplett seiner Zeit voraus. Und dementsprechend haben die Leute scheinbar einfach irgendwie nicht so richtig verstanden und auch nicht gewertschätzt.
Das hat sich allerdings in den letzten paar Jahren extrem geändert.
Jupp.
Dazu kommen wir dann gleich nochmal in dem entsprechenden Kapitel. Bevor wir jetzt, wir bauen wirklich einen schönen Spannungsbogen hier auf, habe ich das Gefühl. Bevor ich euch jetzt oder wir euch jetzt erzählen, wie wir an dieses Auto gekommen sind, habe ich allerdings noch als Fun Fact rausgesucht. Der SLR war dann offiziell 2009, weil alle Stirling Moss wurden 2009 ausgeliefert, war er dann quasi, war die ganze Baureihe beendet. Aber dann hat ja McLaren noch angefangen, daraus ein kleines Geschäft zu machen. Denn 2 Jahre später gab es den sogenannten SLR Edition. Mhm. Das war dann ein Auto, das basiert auf dem normalen SLR. Das wurde dann rein von McLaren nochmal überarbeitet. Bisschen andere Schürze. Wir haben damals einen in London gesehen. Mhm. Ne?
Bisschen von MSO immer, ne?
Genau. Ja. Bisschen andere Schürze, ein bisschen anderer Abstimmung und sowas, andere Felgen, Innenraum konnte man auch nochmal neu machen. Davon gab es dann 25 Stück. Und dann, 10 Jahre später, hat MSO nochmal den SLR gemolken. Und zwar gab es dann den SLR bei MSO. Mhm. Also wieder ein Projekt, rein von McLaren, wo Mercedes nicht irgendwie beteiligt war. Und da haben sie dann den Besitzern wirklich nochmal die Möglichkeit gegeben, ihren SLR wirklich nochmal komplett neu zu gestalten, komplett nach dem eigenen Geschmack. Alles, was damals nicht möglich war, konnte man dann über MSO direkt bestellen. Also McLaren hat da noch so ein kleines Geschäft gewittert.
Mhm, eigentlich ganz clever. Ist ja auch heutzutage so ein bisschen so ein Trend, dass hier viele Autos so recommissioned werden, nochmal so ein bisschen abgeändert werden, weil damals war ja nun mal das Portfolio relativ klein, sag ich mal, immer bei den besonderen Autos. Also nicht das Portfolio, die Farbauswahl, sag ich mal, oder Materialien, die du im Innenraum haben konntest, war relativ eingeschränkt, weil da wurde irgendwie noch nicht so richtig von den Herstellern gewittert, was da für ein Geschäft zu machen ist. Und jetzt kommen sie einfach im Nachhinein und sagen, jetzt kannst du nochmal alles schön machen und dann machst du es natürlich auch direkt beim Hersteller, weil dann hat er auch einen gewissen Wert, der Wagen. Sonst ja nicht, kannst ja nicht einfach zum Lackierer nebenan gehen und sagen, mach mal fertig das Ding. Das wird schwierig bei solchen Sondermodellen. Dementsprechend, also da haben sie schon gut was gewittert.
Auf jeden Fall. Und es machen ja auch genügend Leute und es gibt ja auch einfach genügend Kunden, die sagen, ja gut, so ein silberner SLR mit rotem Interieur ist ja schön und gut, aber ich hätte den gerne in Orange mit was auch immer.
So finde ich grundsätzlich eigentlich einen coolen Gedanken. Ich muss nur sagen, leider hat man das Gefühl, dass heutzutage sehr viele Leute denken, okay, es muss so einzigartig sein, das Auto. Es darf keinen anderen geben, der genauso. Und deswegen kommen so Kreationen daraus, wo du sagst, ja, hat einen Grund, dass es einzigartig ist.
Also, ja, natürlich.
Das weiß ich nicht. Also da hat man dann den Absprung nicht gefunden, weil vielleicht die Optionen einfach zu viele waren dann irgendwo.
Ich sag mal so, Geschmack kannst du nicht kaufen, ne?
Nee, das stimmt.
So ist es. Aber in den Augen der dann Besitzer ist es sicherlich gelungen. Von daher, und das ist das, was zählt.
Ja, klar.
Und McLaren verdient nochmal eine Mark, also alles gut.
Ist nur schade, dass dann teilweise klassische dafür draufgehen müssen, ne?
Ja, wobei beim SLR bin ich da noch relativ, habe ich da nicht ganz so viel Bauchschmerzen mit. Es gibt relativ viele.
Ja.
Die Stückzahl ist relativ groß, es gibt relativ viele, die klassisch sind. Da tun ein paar bunte nicht weh.
Nee, das stimmt schon, da hast du recht.
Okay, lange Einleitung. Und jetzt lösen wir das Rätsel auf. Was ich sagen kann, ist, dass dieses Auto ein Auto vom Mercedes-Benz-Museum beziehungsweise dem MB Classic Center ist. Also das Auto steht eigentlich in Deutschland. Und wie kommt es, dass wir das in den USA gefahren sind? Im Rahmen der Car Week war das Auto eben auch von Mercedes in den USA eingeplant. Und ich habe ein paar Wochen, bevor ich losgeflogen bin in die USA, einen Anruf bekommen von Mercedes, die gefragt haben, bist du da? Möchtest du eine Geschichte mit dem Stirling Moss machen? Ich sag mal so, das ist ein Anruf, den würde wahrscheinlich jeder von euch gerne bekommen. Da überlegst du nicht lang, da sagst du natürlich unbedingt. Diese Geschichte, da will ich ganz offen mit euch sein, das ist eine Geschichte gewesen für Autobild. Und so war das auch alles geplant. So, und dann war eingeplant, an dem Samstag fahre ich dahin. Meine Jungs waren ja nun auch alle da. Morgens habt ihr mich da noch hingebracht. Und dann kannst du ja mal erzählen, wie sich das Ganze für dich dargestellt hat.
Ja, also Jan war ja, ich glaube, das kann man auch schon mal vorwecken, du warst ja auf Laguna Seca unterwegs, ne? Mhm. Da haben wir dich ja abgesetzt, haben da auch noch mal so ein bisschen geguckt, sind dann wieder zurückgedüst Richtung Pebble Beach zum 17 Mile Drive und sowas. Da sollte dann die Ferrari-Parade vorbeikommen und wir haben gedacht, gut, wir warten einfach. Und es war ja von Anfang an geplant, dass du mit dem Stirling Moss dann von Laguna Seca zum 17 Mile Drive dann hinkommst und dass ihr da noch mal ein bisschen Bilder machen wollt.
Genau.
Das war eigentlich so der Ursprungsplan. Da hieß es aber so, du kommst da hin, Bilder, du springst da raus, dann bist du wieder bei uns und wir düsen irgendwann weiter. Ja, und dann hast du irgendwie mit einem anderen Kumpel noch, der mit dabei war, telefoniert und hast irgendwie dann wohl gesagt, ja, eventuell können wir den gleich noch fahren und wie auch immer. Und er meinte zu mir, ich glaube, ihr könnt den gleich noch fahren. Ich dachte, was, wie, wir können den gleich noch fahren? Ja, für den Podcast und sowas. Okay, dachte ich, vielleicht hat er sich auch verhört, dachte ich, kann ja eigentlich sein. Naja, ich weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde später kamst du dann angedüst mit dem Wagen, war erstmal schon mal ein kranker Anblick. Ich habe gedacht, nice, SLR Stirling Moss. Und dann springst du raus, sagst, ja, kann losgehen, können fahren. Jo, okay. Ja, und zack, saß ich am Steuer. Dachte, was ist denn hier los?
Unverhofft kommt oft, ne? Und es war so, um es ganz kurz zu machen, ich saß mit Frank von Mercedes-Benz Classic zusammen im Stirling Moss. Wir haben ein bisschen geschnackt und dann meinte er ja, ja, wollt ihr nicht auch einen Podcast dazu machen? Wenn dein Kumpel Luca schon da ist, dann mach das doch. Ja, gesagt, getan. Auch da nichts, was man sich zweimal sagen lässt.
So ist es.
Von daher habe ich einfach über Lukas Kopf hinweg entschieden. Das wird gemacht.
Wie kannst du nur?
Ja. Ja, und dann war das so, dass wir vorgefahren sind und es quasi direkt losging.
Ja.
So, und was wir erlebt haben, das hört ihr dann ja hier gleich im restlichen Verlauf der Folge. An dieser Stelle aber schon mal ein dickes, fettes Dankeschön an Frank und natürlich das gesamte Mercedes-Benz Classic-Team. Ja, das war wirklich krass, dass das so kurzfristig geklappt hat. Und ich glaube, dass wir das Auto jetzt hier an Weihnachten featuren, das wird dem Ganzen dann auch entsprechend gerecht. Also, vielen Dank nochmal. Und damit steigen wir ein ins Design.
Design.
Wir haben jetzt ja schon gesagt, dass der extremste SLR eine Hommage an Sir Stirling Moss ist, der auf einem 300 SLR die Mille Miglia gewann, 1955. Und das Auto ist so gesehen eine moderne Interpretation des 300 SLR, der den Baucode W196S hat. Und das war auch die Idee des Ganzen. Und das Design, das stammt vom koreanischen Designer, ich hoffe, dass ich das jetzt gut ausspreche, Yoon Il-hoon, schätze ich mal, das wird so halbwegs passen.
Das war perfekt.
Und ja, ich würde auch sagen, ne,
absolut. Ja, da bin ich mir sicher.
Und der gute Mann, der war zu diesem Zeitpunkt, als er den Stirling Moss designt hat, 35 Jahre, also ziemlich genau unser Alter. Und weißt du, welches Auto der übrigens auch designt hat bei Mercedes?
Ne.
Die 222 S-Klasse.
Oha, okay.
Und weißt du, wo der gute Mann jetzt arbeitet?
Ne.
Also er war zwischenzeitlich noch bei Bentley. Jetzt ist er bei Genesis, ist Chefdesigner bei Genesis, arbeitet unter Luke Donkerwolke, über den haben wir ja auch schon gesprochen, und hat unter anderem, und das sage ich jetzt wirklich ganz ernst, wirklich mit die schönsten Autos der Neuzeit aktuell für mich designt unter anderem dieses Genesis Convertible und das Genesis Grand Coupé Concept.
Die sehen wirklich richtig, richtig gut aus. Ja, okay.
Die stammen auch aus deiner Feder. Also ich sag mal so, er weiß, wie es geht.
Ja, würde ich jetzt auch mal behaupten. Krass.
Ja.
Interessant. Habe ich auch wieder was dazugelernt. Schön.
Also das muss man nochmal vielleicht einfach nur am Rande erwähnen. Wenn ihr Zeit habt, guckt euch einfach mal Genesis Convertible und Genesis Grand Coupé Concept an. Wirklich wunderschöne Autos. Und außerdem solltet ihr natürlich auch kurz bei Instagram vorbeischauen und euch unseren Stirling Moss anschauen, den wir gefahren sind. @Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S, ihr wisst es langsam. Und dann seht ihr, dass dieses Auto quasi nur aus Motorhaube besteht.
Ja, das könnte man so sagen. Das ist ja tatsächlich beim normalen SLR eigentlich auch schon so. Also da hat man ja auch das Gefühl, die Motorhaube ist schier unendlich. Was ich beim Stirling Moss so interessant finde, die meisten von euch oder die Leute, die den Stirling Moss vielleicht nicht kennen, würden ja denken, okay, die haben halt vom SLR dann so einen Speedster gemacht. Also haben sie einfach wahrscheinlich den Roadster genommen, Scheibe noch mal weg vorne und dann ist es so grob, sag ich mal, der neue Wagen. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also im Prinzip könnte man, die sehen sich ja nicht mal so richtig ähnlich. Klar, der Stern ist vorne und so weiter. Man sieht bei beiden, okay, es ist ein Mercedes. Aber die sind ja wirklich vom Grunddesign komplett anders. Und das finde ich halt echt krass, dass die so diesen Aufwand noch mal dann betrieben haben bei so einer Kleinserie, also Kleinstserie, könnte man ja fast sagen. Und das macht die noch mal cooler, finde ich irgendwie.
Absolut, ja. Also das ist wieder, da sind wir dann wieder so in der Zeit, nicht ganz in der Zeit, aber sind wir so beim Prinzip des Beetle RSI. Da wird halt für so eine geringe Stückzahl ein enormer Aufwand betrieben. Alles neu. Es gibt ja praktisch außen, so gesehen, keine Gleichteile.
Ja, genau.
Es ist alles neu. Und das ist wirklich für 75 Stück ist das einfach extrem. Aber das macht den Stirling Moss eben auch noch mal so viel besonderer als einen normalen SLR, der ja auch schon wirklich ein extrem krasses Auto ist. Aber es ist auch wirklich, finde ich, so, wenn man mal die Chance hat, so einen Stirling Moss zu sehen, also ich habe da wirklich jedes Mal Gänsehaut.
Ja, komplett. Sieht man ja wirklich nicht so oft, das Ding.
Genau.
Naturgemäß, logischerweise. Und es ist wirklich so ein verrückter Anblick. Und was ich so krass finde, ist, der sieht ja wirklich immer noch aus wie irgendwie so ein Konzeptfahrzeug. Also man denkt ja, okay, den kann es eigentlich so gar nicht geben. Also das kann nicht sein, dass der schon wirklich eine normale Serienproduktion war. Und was dazu passt, ich weiß nicht, ob dich dran erinnerst, wo wir da standen und Bilder gemacht hatten noch mit den Leuten vom Mercedes-Museum. Da stand ja einer da und hat gefragt, wann der denn rauskommen würde, der Wagen.
Ja.
Und überleg mal, das ist ein Auto von 2009, wir sind in 2025 und einer denkt, okay, der kommt bald so. Ja. Das fand ich halt schon echt crazy. Also es passt halt irgendwie zu dem, wie man den Wagen auch wirklich wahrnimmt, ne?
Ja, ist absolut zeitlos und ehrlicherweise eher schon futuristisch. Und das so viele Jahre, nachdem er auf den Markt gekommen ist. Das ist wirklich krass.
Ja.
Aber lass uns mal einen Blick jetzt auf das eigentliche Design werfen. Also, wir haben schon gesagt, es gibt keine echte Windschutzscheibe und auch kein Dach. Es gibt lediglich so ganz winzige Scheiben, eher so eine Art Visier vor dem Fahrer und dem Beifahrer. Das ist, also es fällt fast gar nicht auf, da muss man schon wirklich hingucken. Das ist hauptsächlich, um den Luftstrom so ein bisschen um die Menschen herumzuführen, damit du das nicht einfach direkt ins Gesicht bekommst. Und ansonsten, wie gesagt, keine Seitenscheiben, gar nichts, ne? Also das Auto ist wirklich radikal. Die Front, wenn man von vorne jetzt drauf schaut, ist halt so diese klassische Zeit mit der beliebten, zu der Zeit muss man ja sagen, beliebten Formel-1-Nase. Also so der Stern, der eben so ganz weit prägnant nach vorne ragt. Ähnlich wie beim normalen SLR. Und was wirklich ja auch ein super cooles Feature ist, was vielleicht auch nicht alle wissen, hinter dem Stern, beziehungsweise eigentlich der Stern selber, der ist ja ein Lufteinlass. Ne?
Mhm. Das hat auch noch eine Funktion, ja.
Übrigens auch das, auch beim normalen SLR, nicht nur beim Stirling Moss. Man sieht es einfach kaum, man muss da schon genau hingucken und das ist allein schon ein richtig cooles Feature, dass du da wirklich so eine Luftführung hinter dem Stern hast. Mega. Ansonsten, das ist vielleicht für die einen oder anderen erstmal so ein bisschen komisch. Du hast nochmal asymmetrisch nur auf der Beifahrerseite so einen zusätzlichen Lufteinlass neben dem Scheinwerfer. Mhm.
Ja, auch relativ klein ist, nicht so richtig prägnant, obwohl ja dahinter sogar noch so eine Designlinie komplett über die Haube nochmal geht. Ne? Also es wird ja noch so weitergeführt. Und das ist halt tatsächlich auch nochmal eine Hommage an den 300 SLR. Der hatte nämlich auch damals nur auf der einen Seite, also nur auf der Beifahrerseite, diese Öffnung, die war da, finde ich, noch deutlich präsenter. Also beim Original, sag ich mal, war das schon wirklich ein ganz schöner Trümmer, der da so mitten auf der Haube einfach so asymmetrisch war. Beim Stirling Moss ist es jetzt einfach nur so ein bisschen angedeutet, aber wie gesagt, auch schön umgesetzt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man halt um die Bedeutung weiß. Ne? Genau. Sonst könnte man jetzt erstmal denken, okay, haben sie es auf der Fahrerseite vergessen? Nein, haben sie nicht. Das ist ganz bewusst so eben gewählt, weil es eine Hommage ist.
Genau.
Außerdem finde ich sehr prägnant. Ist ein kleines Detail für die meisten, aber es fällt mir immer sofort auf, wenn ich Bilder auch von diesem Auto sehe. Das Auto hat an der Motorhaube Nieten. Und zwar 4 pro Seite, jeweils 2 vor und 2 hinter dem Rathaus. Und die hat der normale SLR nicht. Und das sind quasi nochmal so Nieten, die zur Entriegelung der Motorhaube erst aufgeschraubt werden müssen.
Mhm.
Und das ist wirklich so, irgendwie später kamen dann ja diese angenieteten Kotflügel und so, da wurde das dann irgendwann so trennt. Aber hier hat das Ganze wirklich eine Funktion, ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, warum es mir so geht, aber ich bleib da jedes Mal mit dem Auge dran hängen und denke mir, ah ja, diese Nieten, irgendwie cool.
Es sticht halt relativ stark raus, weil sonst der Wagen sehr, sehr clean ist. Ne? Also es sind wenig irgendwie Kanten und Sicken und sonst was da, sondern es geht alles so in einem sehr flüssig so weiter, sag ich mal. Und dann sind auf einmal diese Punkte.
Ja.
Ist irgendwie ungewöhnlich, aber sieht richtig cool aus.
Finde ich auch. Und jetzt habe ich eben schon gesagt, dass das Auto quasi nur aus Motorhaube besteht, was natürlich daran liegt, dass es eben keine Scheibe hat und dadurch die Fahrgastzelle, die ja keine wirkliche Zelle ist, noch weiter nach hinten verschoben ist. Aber wir haben natürlich auch Abmessungen für euch und das ist, finde ich, dann immer noch mal ganz interessant, um es vielleicht auch noch mal einzuschätzen, weil ich finde, auf Bildern wirkt dieses Auto unfassbar lang.
Ja, dabei ist er eigentlich in Zahlen gar nicht so extrem lang. Also er ist 4,82 Meter. Klar, es ist eine amtliche Länge, aber wenn man den Wagen so sieht, wird man sagen, okay, könnte auch 6 Meter sein.
Genau.
Ja, also wirkt viel, viel länger, so gerade auf den Bildern, weil er halt natürlich extrem flach ist, mit einer Höhe von 1,22 Meter. Naturgemäß kein Dach. Da sind halt eigentlich im Prinzip hinten nur diese Huckel, die noch am höchsten im Wind stehen. Wenn die noch weg wären, wäre er wahrscheinlich gerade mal 1 Meter hoch.
Ja.
Und so sieht er halt auch aus. Der Vollständigkeit halber, Breite 1,92 Meter und Radstand liegt bei 2,70 Meter.
Genau, die Breite, das ist vielleicht nochmal als Relation, ist er 7 mm breiter als ein normaler SLR. Also wirklich kaum der Rede wert.
Mhm.
Und wenn wir jetzt ins Profil gehen, jetzt sehen wir also 4,82 Meter lang. Aber da gibt es für mich das geilste Feature an diesem Auto und das sind die Sidepipes. Sidepipes beim Stirling Moss, man muss ja sagen, auch der normale SLR hat ja Sidepipes, also Sidepipes für alle, die es nicht wissen, sind Auspuffrohre, die an der Seite rauskommen, nicht hinten. Je nachdem, was für ein Auto das ist, können die mal vorm Hinterrad sein oder auch direkt hinterm Vorderrad. In diesem Fall ist es beim SLR direkt hinterm Vorderrad. Und ich habe gelesen, nur für den normalen SLR musste Mercedes damals wohl schon wirklich eine Sondergenehmigung einholen, weil das ja auch wieder alles sehr vielen Regularien unterliegt. Haben sie also beim normalen SLR schon durchgekriegt, allerdings sehr niedrig, also quasi auf Schwellerhöhe.
Mhm.
Beim Stirling Moss sind die Sidepipes aber nochmal ganz anders. Sie sind nämlich übereinander und auch viel höher montiert. Die Endrohre sind auch eher eckig und nicht oval. Und das ist wirklich auch da eine ganz deutliche Reminiszenz an das Original, also den 300 SLR, der sie eben auch auf der Beifahrerseite übereinander hat.
Ja. Also meine Vermutung ist immer noch, dass sie damals noch ein Gut hatten bei irgendjemandem, der das genehmigen konnte oder musste oder wie auch immer.
Ja.
Also anders kann ich mir das nicht erklären, weil es ja wirklich, es gibt ja fast gar keine Autos, die, also gerade nicht in Europa, die Sidepipes haben, vor allem nicht halt ab Werk. Und dann haben die das so durchgesetzt und dann sogar noch bei dem so weit oben positioniert, wo du ja eigentlich wahrscheinlich heutzutage Fußgängerschutz, was auch immer, was da kommen würde, würden sich alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn du mit der Idee um die Ecke kommen würdest. Und da haben sie das einfach so genehmigt. Also einfach so nicht, aber haben sie es halt genehmigt bekommen. Ich glaube, das wird es heute nicht mehr geben.
Ja, nee, das wird ganz sicher heute nicht mehr geben, das glaube ich auch. Aber auch da ist es krass, weil auch da ist es ja eben noch nicht ewig her. Wir reden ja nicht über Jahrzehnte, die das her ist, sondern gerade mal über 16 Jahre.
Mhm.
Ja, also gut möglich, dass da vielleicht noch einer ein, zwei Augen zugedrückt hat irgendwo. Aber ist doch mega geil, oder nicht?
Ja, natürlich, mega.
Das ist doch wirklich irgendwie so das Feature, wo ich sage, krank.
Ja.
Das macht den Stirling Moss auch wieder einmal mehr besonders.
Ja, absolut.
Die Felgen sind hingegen relativ unspektakulär. Wir haben 5 Doppelspeichenräder. Dimensionen hast du auch parat, ne?
Genau, auf der Vorderachse, also wir haben erstmal 19 Zoll rundum und Reifendimensionen haben wir auf der Vorderachse 255-35 und hinten 295-30.
Genau, und diese Felgen an sich, die sind schön, klassisch, so würde ich sagen. Aber es gab für den Stirling Moss seinerzeit auch die Option, die Vielspeichenfelgen vom 722S zu nehmen. Meistens in so einem dunklen Anthrazitton, sage ich jetzt mal. Gibt es Ja, relativ häufig. Ich sage jetzt nicht häufig, aber haben schon einige drauf. Der beim Sundowner übrigens ja auch.
Ne? Nämlich gerade sagen, ja.
Genau, ja. Also sicherlich Geschmackssache. Das eine sieht, finde ich, so ein bisschen mehr racy aus mit den Vielspeichenfelgen. Die anderen sind halt so der klassische Look, muss man sagen. Ja.
Ne? Also sind, finde ich, tatsächlich beides sehr schöne Felgen. Obwohl sie relativ unspektakulär sind, passen sie aber sehr gut dazu. Ich würde tatsächlich die 722S-Felgen nehmen.
Ja, ja, wahrscheinlich würde ich es auch nehmen. Wobei bei unserem Auto, das war jetzt ja quasi wirklich der Launch-Spec 1:1, also unser Auto war Silber, genauer gesagt Crystal Laurit Silver Metallic.
Genau.
Farbcode 977, ne? Falls du nachlackieren willst.
Weiß ich, ja.
So. Genau, und das dann eben mit den klassischen 5 Doppelspeichen, das war so, wie das Auto gezeigt wurde. Sowieso gab es jetzt nicht ganz so viel farbliche Auswahl bei dem Auto, ne, muss man sagen.
Auch schon sehr flashige Farben. Was haben wir da? Da haben wir Weiß.
Weiß.
Ein knalliges Grau.
Ja.
Ja, leuchtendes Schwarz.
Auch noch.
Und das Silber halt hier.
Und das Silber,
genau. Und dann gab es so ein ganz paar in besonderen Farben, sag ich mal, aber ich weiß nicht, die kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen.
Vermutlich auch, ja. Also einer, das ist natürlich wieder so ein klassischer Jan-Spec, auch wenn ich den tatsächlich selbst ein bisschen wild finde, aber den muss ich euch kurz erzählen. Die Nummer 75 von 75, also der letzt ausgelieferte, der wurde letztes Jahr versteigert. Der ist rot außen, das ist ja schon mal relativ krass so, ne? Auf dem SLR Stirling Moss. Hat dann diese Vielspeichenfelgen vom 722S, allerdings in Silber. Und innen, da ist der gute Mann echt komplett ausgeflippt, gab es nämlich rotes Leder mit gelben Nähten und silbernen Carbon-Applikationen.
Ja. Also, der war so überzeugt von seinem Spec, dass er richtig viel Kilometer nämlich auf den Wagen gefahren ist, sich überall damit gezeigt hat, ne?
Ja, also er hatte den jetzt genau gar nicht bewegt.
Genau, Auslieferungskilometer, weil er wahrscheinlich selber sich den angeguckt hat und gedacht hat, oh, da war vielleicht doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ich lasse ihn in der Garage.
Oder er hat sich gedacht, der sieht so krank geil aus, das sollen die anderen nicht sehen.
Ja, weiß nicht,
dass
das
einer nachmacht.
Ich würde sagen, der hat sich geschämt, aber gut, ja, wissen wir nicht.
Ja, also unser Auto war da doch klassisch, kann man sagen. Mhm. Klassischer Silberpfeil, so ja. Heißt es, ne? Mhm. Aber man könnte jetzt nicht sagen, dass es unauffällig ist, das Auto, ne?
Ich wollte sagen, also ich glaube, da gibt es, egal welche Farbe du darauf packst, also unauffällig wird der einfach nicht. Nee. Das kann noch so langweilig der Spec sein, theoretisch. Das geht nicht.
Ja. Und man muss sagen, bei Silber, das habe ich ja schon mal gesagt, auch wenn ich eigentlich überhaupt kein Fan von silbernen Autos bin, aber bei so extremen Autos, finde ich, kommt bei Silber einfach irgendwie die Form nochmal anders rüber.
Mhm. Ja. Finde ich auch. Also es steht dem Wagen ja extrem und sowieso bei Mercedes passt das ja gerade dann auch noch. Ich glaube, so viel können wir schon mal sagen. Das sieht man ja auch gerade auf den Bildern von außen schon sehr gut. Dadurch, dass da halt nichts davor ist, rotes Leder dazu. Ich finde so Silber mit Rot, das ist halt für mich irgendwie so Mercedes, gerade so besondere Mercedes irgendwie. Ich finde, das passt extrem gut.
Ja, absolut. Bevor wir jetzt zum Innenraum kommen, lass uns noch einmal das Exterior-Design abschließen. Also wir haben hinter Fahrer und Beifahrer diese Höcker, hast du ja eben auch schon mal angedeutet. Das ist letztendlich der höchste Punkt beim Auto, gleichzeitig auch der Überrollschutz. Aber was richtig cool ist, ist, finde ich, dass aus der Heckklappe schon so organisch quasi das schon so rauskommt, wie so kleine Skulpturen und dann in diesen Höckern endet. Das sieht schon krass aus.
Ja, ich würde es noch cooler finden, wenn diese Bögen quasi, die auf den Höckern drauf sind, nochmal, die nochmal deutlich höher kommen, wenn die fehlen würden. Ich glaube, das würde nochmal viel krasser aussehen. Dann ist aber das Ding, also ich glaube, beim Überschlag, da bist du direkt mit dem Kopf auf dem Boden. Ja. Also von daher, das wird schon seine Funktion haben, das hat schon seinen Sinn. Ist auch ganz schön gelöst, aber ich glaube, wenn das noch fehlen würde, würde noch mal kranker aussehen.
Absolut, ja. Was ja übrigens auch richtig cool aussah, das haben wir dann ja ganz, ganz am Ende gemacht, als wir dann quasi schon mit der Podcast-Produktion durch waren. Man kann ja auch noch so ein Cover über den Beifahrersitz machen, natürlich auch über den Fahrersitz, wenn das Auto abgestellt ist. Das ist dann also wirklich einfach ein Hardcover in Wagenfarbe. Mhm. Wenn du das dann über den Beifahrersitz machst, wenn du alleine fährst, dann sieht das Ding einfach noch krasser aus. Ne? Dann sieht das halt aus wie so ein Monoposto.
Ja. Und das, finde ich, macht ihn halt noch mal cooler als jetzt so ein Monza. Mhm. Du sagst ja mal, du feierst ja den Monza SP1 so übelst, wo ich immer denke, verstehe, also ein Einsitzer, weiß ich nicht, macht einfach wirklich, du denkst, ja, guck mal, hier, mein neues Auto, wollen wir drunter, ja, geht nicht.
Nee, ja. Kannst du gucken.
Kannst du gucken, wie ich wegfahre. Sieht aber krass aus, ne? Ja, cool. Ich denke, ist schon cooler, wenn du das vielleicht mit jemandem teilen kannst, aber du hast ja trotzdem, wenn du Bock hast, diese Optik. Ja. Und das finde ich halt richtig gut gelöst.
Das haben die wirklich viel geiler gelöst. Also ich bin bei dir. Wenn man die Möglichkeit hat, beides zu haben, ja. Ansonsten finde ich halt den SP1 einfach krass, weil es so richtig so ein Mittelfinger ist. So ein übelstes Egoistenauto, so.
Ja, klar, aber
Ja, aber hier hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, das optisch so aussehen zu lassen und trotzdem, wenn du einen Freund hast, den du mitnehmen möchtest, das kannst du ja auch mal sagen, nee, es geht nicht auf.
Ja. Blöd, blöd, ja. Ne?
Also ich würde dich ja am sichersten
hält und Cover.
Ja. Ja. Gucken wir uns noch kurz das Heck an. Das ist, wie ich finde, vergleichsweise unspektakulär. Riesen Carbon-Diffusor unten, natürlich ohne Endrohre. Wir haben ja eben Sidepipes, haben wir ja schon gesagt. Hinten mittige Nebelschlussleuchte, so ein bisschen so Formel-1-Look. Das war ja damals auch angesagt. Und dann eine Etage höher, ein kleiner ausfahrbarer Spoiler mit dritter Bremsleuchte. Mehr oder weniger war es das, mit Ausnahme der Rückleuchten. Die finde ich ziemlich krass. Die haben irgendwie so eine Art, ich weiß gar nicht, also einerseits natürlich ein Klarglas-Design, logisch, aber irgendwie auch so ein 3D-Design. Also ich finde, die sehen auch heute noch echt modern aus.
Mhm. Ist aber ja tatsächlich relativ ähnlich wie beim normalen SLR. Mhm. Also die Form überhaupt nicht, gar nicht. Also ist ja viel, viel schmaler und viel eckiger. Aber da sieht die ja auch so übelst futuristisch aus. Und ich fand damals schon, dass die übelst modern aussah und es aber immer noch sehr, sehr modern aussieht und sehr passend irgendwie. Was ja teilweise bei so Sachen, die so ein bisschen aus der Zeit fallen, sag ich mal, auch nach hinten losgehen kann. Gibt ja auch manche Autos, die so übelst futuristisch aussehen und nach 5 Jahren denkst du, oh Mann, das ist aber richtig nach hinten losgegangen. Finde ich hier gar nicht. Also es sieht richtig besonders aus und richtig gut immer noch.
Ja, und das ist wirklich auch eigentlich eine super Überleitung, um dieses Kapitel zu beenden. Denn ich habe mir hier nochmal notiert, also ich finde dieses Auto, das haben wir jetzt vorhin schon gesagt, aber es ist wirklich heute noch so futuristisch. Ich bin sowieso ein riesiger Fan optisch von diesem Auto schon immer gewesen, weil es halt so krass war. Damals noch krasser als heute, weil dann kamen ja eben noch ein paar, die es nachgemacht haben, so gesehen. Damals war das jetzt, es gab nichts Vergleichbares, ja, ne, zu der Zeit, als das Ding rauskam. Und ich muss sagen, wirklich, also designtechnisch ein ganz, ganz großer Wurf. Wirklich riesen Respekt damals. Auch, ich meine, das war eine schwierige Aufgabe, ne? Du hast dieses legendäre Auto, den 300 SLR, und du sollst davon eine Neuauflage machen. Das heißt, es darf nicht zu nah dran sein. Es soll ja nicht nur eine plumpe Kopie sein. Gleichzeitig willst du es aber auch, ja, besonders machen. Also, ich kann mir nur vorstellen, was das für eine Aufgabe gewesen ist. Und ich muss sagen, mehr als bravourös gelöst.
Ja, absolut. Und wirklich ja auch von jedem Winkel. Ja. Also alles sieht besonders aus und trotzdem sehr clean. Das finde ich halt auch so besonders, dass du halt nicht, du kannst ja auch ganz schnell den Absprung nicht finden und dann so einen Wagen überzeichnen. Und dann sieht es meiner Meinung nach oftmals einfach so gewollt und nicht gekonnt aus. Und in dem Fall ist wirklich so gut gealtert, dieses Auto. Und das konnte man ja vorher logischerweise nicht wissen. Also echt extrem gelungen.
Ja, 100%. Und weil wir jetzt schon so am Schwärmen sind, hätte ich gesagt, wir steigen ein.
Innenraum.
Besondere Türgriffe, ne?
Ich wollte gerade sagen, keine Bügelgriffe, ne?
Keine Bügelgriffe, aber
hättest auch du die da jetzt gut gefunden, Bügelgriffe an der Stelle?
Bügelgriffe finde ich immer gut,
weißt immer. Du? Immer. Also da sagst du jetzt auf der Karosserie, jetzt da so einen klassischen Bügelgriff, das wär's gewesen, sagst du.
Ich sag da immer, CLK GTR, der hat auch einen klassischen Bügelgriff, ne? Ja. Machst du auch nichts mit verkehrt. Sieht auch gut aus.
Ja.
So. Wie würdest du denn diese Türgriffe beschreiben? Ich habe lange überlegt, aber es gibt nicht irgendwie, das ist kein Klappgriff, es ist kein Bügelgriff, es ist kein ausklappbarer Griff. Das ist ganz schwierig.
Ein Druckgriff.
Ja,
also ich habe so eine Drucktaste
halt. Ich habe auch gesagt, Elemente, die man runterdrückt.
Ja,
so. Genau. Also quasi hinter der Tür, oben auf der Karosserie drauf, drückst du runter und dann, das finde ich ja übelst geil beim Stirling Moss, springt die Tür ja so auf, ja, ne? Wir haben Schmetterlingstüren, müssen wir erstmal sagen. Also Türen, die eben nach oben öffnen. Das sind aber ganz schmale Türen, weil wir haben ja keine Scheiben oder so, haben wir eben schon gesagt. Und dadurch sind die wahrscheinlich auch relativ leicht. Wenn du dann diese Taste drückst, das ist richtig so, also es ist wirklich, die Show ist da.
Ich wollte mich sagen, es wirkt halt so, als wenn sie die gleichen Dämpfer genommen haben wie beim normalen SLR.
Mhm.
Nur, dass wir hier halt sehr wenig Tür haben. Das ist ja wirklich, da ist ja kein Glas drin, logischerweise, und nix. Die wiegt wahrscheinlich, keine Ahnung, Zehntel wie die normale SLR-Tür. Und gleich ein Dämpfer dran, zack, ist das Ding oben, ne?
Noch spektakulärer ist das Ganze übrigens, wenn du drinnen sitzt und dann quasi innen hast du ja auch einen ganz normalen Türgriff, den ziehst du und dann springt die Tür natürlich so von innen auf. Ich sag mal so, da bist du auf jeden Fall vom Club auf jeden Fall der Chef,
ja, ja.
Wenn du damit vorfährst, ne?
Das stimmt.
Also das ist echt richtig cool. Und dann muss man sagen, für so ein extremes Auto ist, also korrigier mich, wenn du was anders siehst, aber ist das Ein- und Aussteigen vergleichsweise einfach.
Ja, fand ich auch. War ich auch überrascht.
Weil du hast ja kein Dach oder so, an dem du dich stoßen kannst, wo du irgendwie aufpassen musst. Du kannst dich wirklich gefühlt so fast aufrecht da so rein.
Also gefühlt gehst du einfach so rein. Ja. Also ich führe einfach so einen Schritt rein, zack, dann setzt man sich langsam hin, fertig.
Genau. Ja. Also das ist echt, also man würde jetzt nicht unbedingt denken, dass das so einfach geht, aber können wir euch sagen, also wirklich praxisnah haben wir das getestet, mehrfach.
Und das, wo ja der Türausschnitt halt echt klein ist, ne? Ja. Also hatten wir ja schon, und es ist ein extrem breiter Schweller, aber trotzdem. Kein Dach ist wirklich praktisch, muss ich sagen.
Kann man so sagen. Also in dem Fall, ja. Bei Regen ist jetzt unpraktisch.
Ja, das stimmt.
Und der Innenraum, den kann man relativ schnell beschreiben, denn der ist spartanisch.
Ja, sehr reduziert, sehr puristisch, kein Schnickschnack. So mag ich's.
Wir versuchen es trotzdem mal so ein bisschen aufzudröseln. Also wir haben Carbon-Schalensitze in rot-schwarzem Leder mit so einem viereckigen Muster auf der Sitzfläche. Und ich bin mir relativ sicher, dass es diese Sitze damals in verschiedenen Größen gab. Mercedes hat die damals so, ich glaube, es gab irgendwie LXL auf jeden Fall, vielleicht auch noch einen etwas kleineren Sitz. Und ich weiß es oder wir wissen es jetzt nicht, welche Sitze, welche Größe von Sitzen in diesem Auto verbaut wurden. Aber ich würde tippen, eher die größeren.
Ja,
denn ich saß schon sehr bequem. Also ich hatte schon relativ viel Freiheit so für einen Schalensitz, muss man sagen.
Ja, ging mir tatsächlich genauso.
Ja, also da muss man jetzt auch nicht irgendwie Angst haben, mit Hosenweite 34 da schon irgendwie an seine Grenzen zu stoßen. Easy. Dann ist mir direkt aufgefallen, das Lenkrad ist erstmal sehr groß für so ein spezielles Auto, ne? Also ich meine, das Lenkrad guckt ja schon fast über diese winzige Visierscheibe drüber. Da hätte ich irgendwie gedacht, da bauen die vielleicht ein etwas kleineres Lenkrad ein. Und dann ist das Lenkrad auch ehrlicherweise nicht sonderlich schön.
Das Lenkrad sieht ja wirklich fast, also bis auf die Materialien jetzt vielleicht, aber sonst vom Design sieht es ja aus, wenn es einfach aus einer 203 C-Klasse rausgenommen wurde und rein da.
Oh.
Also es sieht ja wirklich nicht wesentlich anders aus, außer dass du jetzt halt einen Lederpralltopf in der Mitte hast und natürlich Alcantara an den Griffmulden.
An hier den Griffmulden,
ne? Hier in dem Fall nehme ich auch richtig rum. Nichts verkehrt, wie wir es in der letzten Folge gerade hatten beim Ram. Sondern hier jetzt tatsächlich so, dass du das Alcantara auch spürst, wenn du es anfährst.
Ja.
Also wenn du es normal anfährst, wenn du nicht gerade lässig oben den Griff drauf hast, ne?
Ich muss ja sagen, ich finde ja, dass, also das Lenkrad an und für sich hin oder her, ja, es sieht jetzt irgendwie nicht sonderlich spektakulär aus oder besonders. Aber was wirklich absolut komisch wirkt, sind diese gummierten Tasten auf dem Lenkrad. Mhm. Und vor allen Dingen, das finde ich absolut, wirklich komplett wild, dieser Tempomathebel hinterm Lenkrad. Ja. Also das ist dieser ganz klassische Tempomathebel, den Mercedes über Jahrzehnte gefühlt eingebaut hat, dieser filigrane Lenkstockhebel. Allein in dem Auto einen Tempomaten, finde ich schon, das ist 100% Mercedes.
Ja.
So, aber dann noch zu sagen, ja, dann nehmen wir den haben wir ja.
Ja, ist er da.
Dann bauen wir den doch da ein.
Und der Blinkerhebel ist ja das gleiche. Ja. Ist ja auch einfach so übernommen, einfach finde ich auch wild.
Also da muss ich dann sagen, das hatten wir ja nun auch in der Beetle-Folge beispielsweise. Das ist dann so, das sind dann so die letzten 2%. Also ich hätte mir ein deutlich spektakuläreres Lenkrad gewünscht und so ein Tempomathebel hätten sie für meinen Geschmack komplett weglassen können.
Ja.
So, da denke ich dann, okay, das ist nicht 100%, ne?
Ja, also ich muss sagen, mit den Hebeln kann ich noch ganz gut leben. Das würde mich jetzt nicht so jung. Gut, wie gesagt, Tempomat finde ich absoluten Blödsinn, kannst einfach rauslassen. Also ich weiß nicht, wer damit jetzt Langstrecke da irgendwie auf der Autobahn unterwegs ist und Tempomat braucht. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Aber das mit dem Lenkrad finde ich auch, also das ist schon schwierig, weiß ich nicht. Weil wenn du sonst so überlegst, was alles da ja geändert wurde und das Interieur an sich ist ja komplett eigenständig. Und dann hast du da einfach so dieses, ja, das hatten wir dann noch, Bob. Machen wir nochmal eine Naht rum. Ja. Naht, bisschen Alcantara, Bob. Dann fällt das niemandem auf. Ja, weiß ich nicht. Also da hätte man sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen können.
Ja, muss ich
gerade
auch sagen.
Gerade, weil man muss ja sagen, das Lenkrad kannst du auch nicht besonders gut verstecken bei dem Wagen. Wenn du ihn irgendwo parkst, also da guckt ja jeder rein.
Lenkrad ist offensichtlich da.
Ja, sehr präsent.
Ja, das ist nun mal so. Hinter dem Lenkrad befinden sich zwei analoge Rundinstrumente. Tacho links bis 390, Drehzahlmesser rechts bis 8000. Und dann haben wir noch ganz rechts die Tankanzeige und links Temperatur. Das ist also sehr klassisch, sehr reduziert, sage ich jetzt mal. Wo sie sich dann wieder sehr viel Mühe gegeben haben, sind die Luftausströmer. Und zwar würde ich da gerne mal euren Blick auf die Luftausströmer links und rechts ganz außen lenken. Denn ich muss sagen, als ich dann irgendwann im Stau stand mit diesem Auto, habe ich da mal so hingefasst und ich finde, die sehen aus wie Fake. Die sehen aus wie so Plastikzierelemente. Ich kann euch aber sagen, das ist echtes Metall. Mhm. Also es ist richtig, richtig hochwertig. Und da habe ich so gedacht, krass, diese Luftausströmer, allein die sind ja, wie gesagt, nur für diese Kleinserie entstanden, ne?
Ja.
Ja, also das wiederum ein sehr cooles Detail. So lobe ich mir das.
Ja, absolut. Was ich krass finde, ist, dass du jetzt so bei den Armaturen gerade einfach nur so eben kurz erzählt hast, ja, hier Tacho bis 390 und sonstiges. Ich finde krass, dass die Tachohutze ja im Prinzip auch eine Weiterführung einfach von der Haube gefühlt ist. Mhm. Also es ist ja komplett integriert. Das geht ja komplett weiter. Oben drauf ist diese kleine winzige Scheibe, die Jan ja vorhin schon erwähnt hat. Und das geht in einem Guss, in so einem Schwung, sag ich mal, übers Armaturenbrett dann zum Beifahrer rüber. Und es sieht aus, als wenn es wirklich einfach die Haube ist, wo das integriert wurde.
Ja, ist auch alles in Wagenfarbe da genau, oben drauf.
Genau, ne? Finde ich richtig krass gelöst. Also das habe ich so noch nicht gesehen, logisch. Also, gibt ja auch nicht so viele Autos, die das haben, beziehungsweise die meisten Autos haben halt eine Windschutzscheibe. Dadurch macht es halt schon mal relativ wenig Sinn. Aber finde ich richtig cool gemacht.
Mhm, absolut. Und wie gesagt, dadurch, dass das oben noch in Wagenfarbe so weiterführt, hat man wirklich das Gefühl, dass das eins ist.
Ja.
Mittelkonsole ist ebenfalls sehr besonders, aus glänzendem Carbon. Ganz vorne hast du die Klimabedienung, die ist relativ klassisch mit so Drehreglern. Da kann ich euch sagen, die haben wir natürlich auch getestet in den USA, denn am Anfang war es sehr warm, also funktioniert, ist ja auch ein Mercedes, natürlich funktioniert das. Dann gibt es ein Feature oder ein Detail, das wiederum ähnlich wie das Lenkrad nicht so richtig zu dem Auto passt, und das ist der Gangwahlhebel. Der ist irgendwie so ultra klobig und mich erinnert der, jetzt komme ich wieder mit meinen Vergleichen hier, mich erinnert der an den Hammerhai.
Ja.
Ja, ja, oben schon. Ja. So, und dann hat er wie so Hörner links und rechts. Ultra riesig. Warum ist der so riesig?
Ja, vor allem, wenn du überlegst, der normale SLR
hat
ja diesen klassischen, sag ich mal, wo oben drauf noch der Startknopf ist, was ja ein richtig geiles Detail ist. Ja. Und bei dem ist ja der Startknopf direkt daneben jetzt quasi.
Ja.
Ich denke, wieso haben die denn nicht einfach den übernommen? Der war ja übelst special so, der hätte doch perfekt da reingepasst.
Ja, hätte ich mir auch gewünscht. Also ich muss sagen, der, wie gesagt, sieht nicht mal besonders sportlich irgendwie aus. Also
sieht 0,0 sportlich aus und fühlt sich auch 0,0 sportlich an. Weil ich finde gerade so ein, wie soll man das nennen, so einen kastigen Gangwallhebel, den
Hammerhai,
erwarte ich,
meinst du?
Ja, den Hammerhai, genau. Den erwarte ich halt in irgendwie, keine Ahnung, einem Truck oder sowas. Also Sprinter. Im Ram jetzt zum Beispiel hätte der gepasst oder in einem Sprinter, genau, oder sowas. Ja. Aber auf jeden Fall nicht in einem Speedster.
Ja, absolut, ja. Und dann kommt ja noch hinzu, das ist ja auch noch so ein Gangwallhebel, den ziehst du ja auch noch so richtig so durch die Gassen. Ne? Erst so ein kleines Stück nach rechts und dann so nach hinten. Das heißt, du hast auch wirklich haptisch ein Erlebnis. Ja, nur halt nicht so cool, weil irgendwie der gar nicht passt.
Nee, finde ich auch nicht. Der sieht irgendwie echt total fremd aus in dem Auto.
Was dafür wieder ziemlich cool ist, das sind wieder dann die ganz, ganz kleinen Details. Hinter dem Gangwallhebel, ebenfalls noch auf der Mittelkonsole, ist eben so ein silbernes Element. Und da ist dann die Unterschrift von Sir Stirling Moss, der ja leider 2020 verstorben ist, auf jedem SLR drauf. Das finde ich ist wieder richtig cool.
Ja, finde ich auch. Das ist wieder so ein schönes Detail einfach.
Absolut. Und ansonsten gibt es gar nicht wirklich viel zum Innenraum zu sagen. Also wir haben nicht irgendwie ein riesen Display, wir haben kein Navi. Man kann noch zwischen Fahrer und Beifahrer, das haben wir eben schon mal angedeutet, man kann da eben so eine Strebe montieren, an der dann die Cover festgemacht werden können. Die kann man auch so montieren, also ohne, dass die Cover drauf sind. Ist dann wirklich wie so eine Art Teilung, fühlt sich das wirklich an, wie so eine Art Teilung des Innenraums.
Das stimmt. Du hast ja gerade gesagt, der Wagen hat kein Navi oder so. Da muss dazu sagen, der hat gar nichts, ne? Gar kein Infotainment, also auch kein Radio oder sonstiges. Also das ist wirklich einfach nix.
Brauchst ja auch
nicht. Du hast deine Klimabedieneinheit, Ende.
Ja, aufs Wesentliche reduziert. Ja. Wirst eh nichts hören, kommen wir gleich dann nochmal zu.
Ja.
Was er allerdings hat, und das fand ich dann tatsächlich wieder relativ überraschend, also ich meine, wenn man drauf achtet, ist es einleuchtend, aber das ist sowas, wo ich bei Supersportwagen wirklich als allerletztes drauf achte, der Kofferraum. Mhm. Ich meine, er hat wirklich hinten eine relativ große Klappe und wir haben die dann auch mal aufgemacht, denn da war unter anderem die Abdeckung für den Beifahrer drin. Und der Kofferraum, habe ich nachgeschaut für euch, 290 Liter. Gar nicht so klein,
Freunde. Ja, das ist schon ordentlich. Also doch ein gutes Reisemobil eigentlich.
Kannst du schon mal eine Woche mit wegfahren.
Mhm.
Muss halt nur sicher sein, dass es nicht regnet.
Du wolltest sagen, es sollte gutes Wetter sein auf jeden Fall.
Ja, ich habe nicht mehr zum Innenraum.
Gibt ja auch nicht mehr. Also wir sind ja im Prinzip alles durchgegangen und wie wir schon gesagt haben, da ist nicht viel drin.
Gut, dann kommen wir zu den richtig interessanten Sachen und zwar in diesem Fall zu den technischen Daten.
Technische Daten.
Als wir dann da so am 17-Mile-Drive standen, haben wir dann gesagt, so ganz lapidar zum Mercedes-Team, ja, dann machen wir auch nochmal ein Bild vom Motor. Ja, und dann haben die uns alle angeguckt und gesagt, das geht aber nicht so einfach. Und dann fiel mir wieder ein, ja, okay, da war ja noch was mit diesen Nieten, ne? Habe ich ja eben nochmal so stolz hier verkündet, diese Nieten. Ja, diese Nieten, dazu braucht man ein Spezialwerkzeug. Das war zum Glück hinten im Kofferraum, unten unterhalb der Abdeckung. Das ist eben wahrscheinlich, hoffe ich mal, bei jedem Stirling Moss auch vorhanden. Und das sind so, ja, du kennst dich besser aus im Handwerklichen. Das sind ja so Nieten, die so rausspringen, ne? Also du drehst quasi nur so einmal auf und dann haben die so eine Feder, ne?
Genau, ja, richtig.
Ja, also die musst du dann wirklich alle 8 per Hand kurz einmal lösen. Dann springt die Haube, wenn du willst, dann so ein Stück nach vorne oben auf. Und dann klappt man die ja, wie beim normalen SLR, nach vorne auf.
Das ist für sich schon extrem spektakulär.
Ja. Und dann einfach auch dieser Blick, das seht ihr dann ja auch bei den Bildern bei Instagram, allein dieser Blick, dann siehst du nämlich auch plötzlich diese Luftführung vom hinterm Stern zu dem Motor. Und das finde ich dann immer richtig krass, wenn man, das ist auch beim normalen SLR so, man denkt jetzt, okay, diese ultralange Haube, da ist wahrscheinlich alles voll mit Motor. Nein, denn der Motor ist wirklich für einen Frontmotor sehr, sehr weit nach hinten, so, dass man ja sogar von einem Frontmittelmotor spricht.
Genau, richtig. Da wird es einem dann wirklich bewusst, dass vorne eigentlich gar nicht so viel los ist. Also, dass relativ viel Fläche, wo nur so Kühlung und so weiter ist, aber wo eigentlich schon noch einiges reinpassen würde. Und dann da hinten kommt dann erst irgendwann der Motor, ne?
Also deutlich. Und
der ist für sich ja auch nur wirklich nicht klein.
Nee, und der Motor kommt erst deutlich hinter der Vorderachse, ja, ne?
Genau.
Und bei dem Motor handelt es sich um einen 5,4 Liter V8 Kompressor. Das ist der gleiche Motor, der auch in allen anderen SLR-Versionen zum Einsatz kommt. Wird übrigens oftmals, und da müssen wir jetzt hier auch mal wieder korrekt sein, fälschlicherweise als 5,5er bezeichnet.
Ne? Ja, genau. So wie es ja auch beim 63er oftmals der Fall war, weil es eigentlich ein 6,2er ist.
Genau.
Ist es hier in dem Fall auch ein 5,4er. Und zwar der M155. Ne?
Natürlich fehlen.
Das weiß ja jeder.
Das weiß man. Übrigens ist mir gerade so aufgefallen, der zweite V8-Kompressor in Folge.
Stimmt.
Und in der letzten Folge haben wir noch gesagt, Kompressor fährt man ja nie, gibt's ja kaum.
Ja. Ja,
siehst du, bei uns gibt's das andauernd.
Ja, andauernd, ja, durchgehend eigentlich. Kaum was anderes.
Ja, also wir haben hier einen V8-Kompressor, 5439 Kubikzentimeter. Und zwar ist das hier dieselbe Ausbaustufe wie im 722 Edition.
Genau, und zwar haben wir dann hier 650 PS, das sind 25 PS mehr als der Standard SLR hat und 820 Newtonmeter bei 4000 Umdrehungen, das sind 40 Newtonmeter mehr als der normale SLR.
Bist du sicher, dass 25 sind? Sind es nicht 24? Hat der normale SLR nicht 626 PS?
Ich meine 625 oder nicht?
Also mein fotografisches Gedächtnis aus dem Quartett sagt 626.
Ah, na gut, wenn du das sagst, dann liege ich ja komplett daneben.
Bin ich mir, also, das war nicht, dass die Leute hier mit kompletten Fehlinformationen rausgehen aus dem Podcast.
Wow. Wollen wir nicht hoffen.
Nee, also im Stirling Moss und auch im 722 Edition sind es safe 650.
Da sind wir uns einig.
Da sind wir uns einig.
Okay, gut. Das ist doch schon mal schön.
Hast du auch noch Fahrleistungen, in denen ich dich vielleicht verbessern kann?
Natürlich. Ich traue mich jetzt kaum, die zu sagen. Ich hoffe mal, dass es einfach richtig ist.
Ja.
Und zwar haben wir 0 auf 100 Wert.
Mhm.
Von 8,9.
Ja, genau.
Ja, okay. Nee, natürlich von 3,5 Sekunden. Das ist schon wirklich knackig. Und ein Topspeed von 350 km/h. Das wäre im Quartett auf jeden Fall auch schon mal ein sehr guter Wert, würde ich sagen.
Absolut, ja.
Ich weiß nicht, ob ich es selber machen wollen würde. Also so viel kann ich vorwegnehmen, haben wir nicht gemacht.
Nee, haben wir nicht gemacht, in den USA schwierig.
Ja, eben, aber auch nicht mal nah dran, sehr weit weg von weg.
Ich aber, nicht ganz so weit.
Ja, aber also das stelle ich mir sehr wild in dem Wagen vor, muss ich sagen.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir so gestellt habe, als ich mit dem Auto auf der Rennstrecke gefahren bin, mit Helm bei 200. Das war so ungefähr die höchste Geschwindigkeit, die ich erreicht habe. Und sich der Helm schon so leicht angehoben hat vom Unterdruck. Habe ich so gedacht, ob jemals irgendwer mit diesem Auto 350 ohne Scheibe gefahren ist. Doch. Wenn ja, dann sage ich herzlichen Glückwunsch.
Chapeau.
Auf jeden Fall scheint dir alles egal zu sein. Und ich würde gerne wissen, wie sich das angefühlt hat. Das muss ein,
ich nicht unbedingt.
Das, doch, aus Erzählung würde
ich gerne. Achso,
aus
Erzählung, ja, okay. Ja.
Er oder sie soll es mir dann gerne mal berichten, weil gefühlt muss ich das ja wahrscheinlich anfühlen wie 700 in einem normalen Auto oder sowas.
Ja.
Irre. Also, falls jemand von euch jemals mit einem SLS Stirling Moss Topspeed gefahren ist. Komm, auch 300 würde mich schon interessieren. Mhm. Schreibt uns gerne. Das wäre wirklich was, was ich sehr, sehr gerne mal im Detail hören würde.
Absolut, ja. Ich auch.
Zurück zu den technischen Daten. Jeder SLR Stirling Moss hat Hinterradantrieb und eine 5G-Tronic. Mhm. Die gute alte.
Die klassische 5G-Tronic, wie echt einfach witzig. Aber läuft, funktioniert.
Funktioniert, ist eben auch dem großen Drehmoment gewachsen. Das war ja einer der Gründe zu der Zeit, weshalb das Getriebe reinkam. Mhm. War ja auch oder ist ja auch bis heute eigentlich einer der Hauptkritikpunkte beim normalen SLR. Weshalb ihn viele meiner Kollegen zu der Zeit wirklich eher als GT und weniger als Supersportwagen betitelt haben. Kommen wir gleich nochmal zu. Das behalten wir einfach nur im Hinterkopf. Wichtig ist, das Auto ist viel leichter als ein normaler SLR.
Richtig. Und jetzt denkt ihr, jetzt kommt bestimmt ein übelster Fabelwert, weil da ist ja eigentlich nicht viel dran. Finde ich jetzt aber nicht so fabelhaft.
Ja.
1551 Kilo. Mhm. So richtig wenig finde ich es jetzt nicht, um ehrlich zu sein.
Ja, gebe ich dir recht. Vor allen Dingen, weil das Monocoque ja auch noch aus CFK ist bei dem Auto. Es sind, das sollte man vielleicht noch einmal kurz sagen, es sind so ungefähr 200 Kilo weniger als normaler SLR. Dafür, dass es jetzt kein Dach hat, keine Scheibe, ja, verstehe ich. Aber es ist eben auch ein großes Auto mit einem relativ großen Motor. Und man muss das Ganze ja auch immer irgendwie in Relation sehen, was wiegt heutzutage, was wiegen heutzutage die Autos.
Ja, klar, ne? Natürlich. Also von aber daher, trotzdem, wenn du den so anguckst und sagst, okay, da ist eigentlich im Prinzip nichts anderes groß drin. Es ist sehr viel Carbon verbaut. Du hast einen großen Motor und ansonsten hast du hast kein Radio, du hast keine Windschutzscheibe, du hast allgemein keine Scheiben, was ja auch immer Gewicht ist. Du hast kein Dach und nichts. Da finde ich jetzt irgendwie 1550 schon überraschend viel irgendwie.
Ja, aber ich habe jetzt wirklich, das habe ich jetzt ganz spontan gemacht, weil es mich jetzt interessiert. Ich habe jetzt gerade mal hier parallel gegoogelt, was ein Ferrari Monza SP1 wiegt. Mhm. Schätz mal.
Wahrscheinlich auch 1,5 oder sowas.
Carbon-Karosserie, ne? Mhm. Und wir sind 15 Jahre später, oder sagen wir 13 Jahre später, ne? Ja. Also Technologien vorangeschritten. Okay, Motor noch größer,
V12.
1500 Kilo ist korrekt.
Ja.
Also ungefähr das gleiche Gewicht.
Ja gut, aber der hat ja wahrscheinlich auch Abstandstempomat und Spuralterassistenten und sowas.
Nachtsicht.
Ist ja, muss ja alles drin sein. Ja.
26 Airbags.
Genau, richtig. Geschwindigkeitswarnung und so. Tausend ja. Sensoren dafür. Nein, aber heutzutage ist es aber ja normaler, sag ich mal, geworden. Da wird ja trotzdem irgendwelche Sicherheitssachen werden da drin sein, die wieder unnötig Gewicht gebracht haben bei dem
Monster. Aber ja auch weniger Gewicht bei den eigentlichen Technologien. Ne? Also du hast ja dann eine Carbon-Karosserie, ist wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was eingespart und so.
Aber das war ein V12.
Ja. Ja, also ich finde 1551 Kilo jetzt ehrlicherweise gar nicht so viel. Ich hätte sogar gedacht, das Ding wiegt noch mehr. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr davon haltet.
Aber wusstest du denn, also kanntest du denn das Gewicht vom normalen SLR vorher?
Ja.
Ja? Okay. Mhm. Und dann hättest du gedacht, der wäre mehr, der Stirling Moss?
Ja.
Okay, ich hätte gedacht, dass die Spanne zwischen den beiden größer wäre.
Ja?
Ja.
Nee, hätte ich nicht gedacht.
Okay.
Okay, dann haben wir aber noch einen interessanten Wert, und zwar den Preis. Der Neupreis von einem SLR Stirling Moss lag bei 750.000 Euro netto. Das bedeutet, in Deutschland waren das 892.500 Euro. Extrem viel Geld, ungefähr doppelt so viel wie ein normaler SLR. Aber die Autos haben sich nicht verkauft, wie wir ja nun gehört haben. Mhm. Und ich habe wirklich, wie sagt man, Hanebüchen-Stories gehört, für wie viel so Autos am Ende des Tages verkauft wurden. Ich will da jetzt keine Zahlen nennen, weil ich es auch nicht wirklich verifizieren kann, außer das, was mir halt zugetragen wurde. Aber ich kann euch sagen, deutlich unter dem, was da auf der Rechnung ursprünglich mal stand. Und wer das Auto damals zu diesem Preis gekauft hat und nicht abgestoßen hat, der hat sein Geld auf jeden Fall gut investiert.
Würde ich jetzt auch sagen, der hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wir haben jetzt erstmal wieder klassischerweise mobile Werte für euch. Mhm. Damit starten wir ja mal gerne mal rein. Es sind aktuell 4 Stück inseriert, zwischen 2,7 bis 4,9 Millionen. Dazu muss man sagen, es sind 2 Stück unter 3 Millionen, die haben Kilometer. Also der eine hat 12.000 gelaufen, der andere hat 3.500 gelaufen, glaube ich, die drinstehen. Also wie gesagt, einmal für 2,7 und einmal für 2,9 Millionen. Und dann haben wir 2 Stück mit Auslieferungskilometer. Und der eine kostet halt 4,5 und der andere 4,9 Millionen.
Ja.
sind die Preise, wie gesagt, wie immer, die dranstehen. Dafür werden sie mit Sicherheit nicht verkauft. Aber wir sehen auf jeden Fall schon mal, wenn du den damals unter Liste gekauft hast oder auch zum Listenpreis gekauft hast, würde ich sagen, gab es schlechtere Investment.
Auf jeden Fall. Und nur noch mal zum Vergleich, ein normaler SLR, dem ja immer nachgesagt wird, der kommt noch werttechnisch. Mhm. Das hört man jetzt aus verschiedenen Quellen so seit 10 bis 15 Jahren, würde ich mal grob sagen, dass der noch kommt. Das günstigste Coupé, das aktuell in Deutschland verkauft wird, liegt bei unter 300.000. Mhm. Also haben wir hier ungefähr knapp das Zehnfache an Wert. Und weil du ja gesagt hast, dass das jetzt erstmal die Werte sind, für die sie inseriert sind, klar. Und ich habe ja auch schon beim LaFerrari gesagt, das sind dann wahrscheinlich eher Autos, wo Auktionsergebnisse wirklich ausschlaggebend sind, weil das am Ende des Tages die Preise sind, die auch bezahlt werden. Und da habe ich euch ja vorhin im Designkapitel schon mal dieses rote Auto, den letztgebauten Stirling Moss, erklärt oder habe zumindest euch versucht, den Spec nahe zu bringen. Dieses Auto wurde letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, für 3,22 Millionen ohne Aufgeld versteigert.
So. Finde ich aber halt auch ein super schwieriger Wert, weil klar, es ist der letzte. Mhm. Das ist schon mal sehr gut.
Ja.
Er hat Auslieferungskilometer, bei Sammlern auch sehr gut.
Ja.
Aber er sieht halt komplett krumm aus. Heißt, absolut. Die Frage ist jetzt, inwiefern hat das wieder den Wert beeinflusst halt? Ja. Wäre das jetzt einfach ein klassischer gewesen in Silber vielleicht? Klar, wäre der nicht so besonders gewesen, aber wenn es dann die 75 gewesen wäre mit Auslieferungskilometer, wäre der teurer gewesen, wäre der billiger gewesen? Keine Ahnung.
Schwierig.
Finde ich halt super schwer einzuschätzen. Ja. Trotzdem, auf jeden Fall kann man sagen, es ist auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich. Es ist mit Sicherheit deutlich über 2 Millionen.
Ich wollte sagen, ziemlich nah dran an 3 wird es realistisch sein, in jedem Fall. Egal ob Auslieferungskilometer, egal ob rot, schwarz, grau, weiß, Silber.
Richtig.
Irgendwo da.
Aber du hast ja eben noch kurz einmal eben angeschnitten beim normalen SLR, diese Werte von unter 300.000. Mhm. Verstehst du das?
Nee.
Aus Fahrersicht muss ich sagen, da kommen wir gleich noch zu, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Klar, aber wenn du jetzt überlegst, wir haben die ja vorne in einem Atemzug mit Carrera GT und Enzo genannt, du kriegst nicht ganz für 300.000.
Nee, klar. Also die sind mittlerweile bei einem ähnlichen Neupreis. Also ja, der Enzo war noch ein bisschen teurer, auch neu. Aber Carrera GT und SLR waren wirklich sehr nah beieinander. Kann man wirklich sagen, ja, kann ich es nicht ganz verstehen. Ja, dass der SLR ist vom reinen Fahren her das unspektakulärste Auto von den dreien. Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich so ein Mix aus Stückzahlen. Es sind die meisten gebaut worden vom SLR. Sehr hohen Wartungskosten, wie man immer mal wieder hört. Also wirklich extrem hohe Wartungskosten. Und wahrscheinlich dann irgendwie dieses, dass es vielen Leuten dann vielleicht doch nicht besonders genug ist.
Ja.
So, also.
Was ich halt irgendwie, also ich kann es schwer nachvollziehen. Klar, vielleicht für einen kompletten Laien, der würde denken, oh, das ist halt irgend so ein Mercedes hier, fertig. Mhm. Aber ich finde halt, wenn du wirklich so ein SLR auf der Straße siehst, ich finde, das Ding ist eine übelste Erscheinung. Ich finde, der hat so eine Präsenz. Absolut. Und wenn du dann überlegst, dass du so einen für bummelig um die 300.000, ich sag mal, für einen richtig guten zahlst du dann meinetwegen 400, wenn du den dafür bekommst, was du sonst so dafür bekommst und wo sonst so ein Hype drauf ist, finde ich das komisch, dass er nicht bei einem Enzo oder bei einem Carrera GT landet vom Wert. Das ist mir vollkommen klar. Die sind ja irgendwo jenseits der 2 Millionen inzwischen und Enzo ja noch deutlich mehr. Aber dass der halt irgendwie da irgendwo so bei 300.000 rumdümpelt, das geht mir nicht so richtig in den Kopf. Gerade auch stückzahltechnisch so viel mehr wie beim Carrera GT sind es ja jetzt nun auch nicht.
Ja, gute 1.000 mehr.
Ne? Ja. Ja. Und das finde ich schon, ja, weiß nicht, also ich finde es halt komisch. Da verstehe ich den Markt tatsächlich nicht. Also ich hätte auch gesagt, irgendwann musste der, ich hätte nie gedacht, dass der so kommen wird, wie manche das prognostiziert haben. Das halte ich auch für Schwachsinn. Aber als er bei 300.000 immer noch umdümpelt, zur heutigen Zeit hätte ich nicht gedacht.
Nee, muss ich auch sagen, ich hätte ihm auch ein bisschen mehr Potenzial irgendwie zugetraut. Zumal ja, das muss man ja vielleicht auch nochmal einordnen, so ein SLR ist natürlich deutlich nutzbarer als ein Carrera GT oder ein Enzo. Ne? Also wenn du jetzt so ein SLR hast, damit kannst du ja wirklich mal irgendwie entspannt irgendwo hinfahren. Also kein Stirling Moss, ne? Wir reden über den normalen SLR. Das Auto hat einen Kofferraum, das ist sonst jetzt nicht knüppeltief so. Da kann man schon irgendwo mit hinfahren. Das kannst du mit Carrera GT und Enzo nur sehr bedingt.
Mhm.
Dafür ist es dann doch komisch, dass sie noch relativ günstig sind.
Ja, finde ich auch.
Ja, also unser Top-Tipp, holt euch so einen und in 20 Jahren sind sie dann bei 320.000.
Du hast aber in der Zwischenzeit halt irgendwie 400.000 für Wartung ausgegeben.
Genau. Oder was?
Blöd.
Ja, also es ist wirklich schwierig. Keine Ahnung, wenn ihr wisst oder wenn ihr eine Vermutung habt oder irgendeine Theorie, schreibt uns auch die gerne, würden wir gerne mal hören. Und jetzt kommen wir aber zu unserem Fahrerlebnis im SLR Stirling Moss.
Fahren.
Und jetzt müssen wir natürlich irgendwie da mal euch abholen, denn wir haben es ja eben schon mal zwischenzeitlich erwähnt. Ich bin das Auto erst auf der Rennstrecke gefahren und dann hatte ich die Möglichkeit, von der Rennstrecke das Auto eben auch noch von Laguna Seca nach Pebble Beach zu fahren. Und da sind wir dann zusammengefahren. Von daher müssen wir mal so ein bisschen aufteilen. Ich habe natürlich mehr Fahreindrücke sammeln können als Luca auf dem 17-Mile-Drive, denn da ist ein Tempolimit von 25 Meilen, also 40 km/h. Und das ist da auch wirklich zur Car Week strikt. Das wird da auch kontrolliert. Überall steht Polizei. Das heißt, da kann man es nicht fliegen lassen. Da muss man dann sich auch wirklich dran halten. Man muss sich natürlich immer an die Geschwindigkeit halten, ist ja klar.
Ich wollte gerade sagen, wie sie denn, oder? Genau, also insofern so richtig jetzt Eindrücke, wie der sich beim schnelleren Fahren anfühlt, da kann ich leider nicht mitreden. Das kann Jan dann aber übernehmen. Ich kann eher so ein bisschen was von dem Erlebnis, sage ich mal, berichten an sich. Und ein paar Eindrücke natürlich kann man trotzdem mitnehmen, ist klar. Also so ein paar Autos ist man ja doch schon gefahren, sodass man auch bei den Geschwindigkeiten irgendwie ein Feeling für bekommt. Aber ich kann natürlich jetzt nicht berichten, wie der irgendwie bei 200 auf der Bremse ist. Weiß ich nicht. Ja. Also wie gesagt, ich war nur im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs und dementsprechend sehr begrenzt in meinen Möglichkeiten.
Was wir allerdings sagen können, und das hast du eben schon ganz schön eingeleitet, ist dieses Erlebnis, ne? Und auf dem Weg von Laguna Seca nach Pebble, das ist so, ja, so eine gut 20-minütige Fahrt, sage ich jetzt mal, war es schon, also für mich schon überkrass. Also natürlich ist es überkrass, in diesem Auto zu sitzen. Du sitzt da drin, guckst über diese extrem lange Haube, hast halt keine Scheibe. Es ist alles komplett wahnsinnig. Aber wie die Amis auf dieses Auto reagiert haben, ne, die sind wirklich durchgedreht. Also ich stand im Stau, von allen Seiten Handys raus, alle angehalten, irgendwie rübergeschrien, irgendwas erzählt. Dann sind wir da zum Gate gefahren beim 17-Mile-Drive und da musste man immer so einen Mediapass vorhalten. Da kam der Typ, der Pförtner, sage ich jetzt mal, das heißt bestimmt in Amerika gibt es ja wahrscheinlich einen cooleren Begriff für, der kam raus und hat dann gleich gesagt irgendwie, that's the most beautiful car I've seen all week und so. Also der war auch komplett begeistert, egal wo du hingefahren bist. Die Leute waren komplett hyped.
Ja, und man muss dazu sagen, wir hatten es ja in unserer Sonderfolge zur Car Week erzählt, was sonst so da unterwegs war. Es ist jetzt nicht so, dass der Pförtner an dem Tag wahrscheinlich nur 2, 3 schöne Autos gesehen hat, sondern ich würde sagen, da sind durchgehend richtig, richtig kranke Autos langgefahren. Ja. Und wenn dann trotzdem noch jemand aus dem Häuschen ist, dann weißt du, okay, das ist wirklich special hier.
Man muss ja auch sagen, vielleicht auch das nochmal zur Einordnung, also wir haben es ja in der Sonderfolge erzählt, da war ja wirklich alles, ne? Also Pagani, Bugatti, Königsegg und alles auch in vielfache Ausführung. Also ja, da gab es eigentlich kaum ein Auto, was nur einmal da war. Stirling Moss, nur der eine.
So ist es.
Also das war echt krass. Und das war auch mega krass dann zu sehen, als wir dann wirklich das Auto auch geparkt haben am 17-Mile-Drive. Das war ja, das hat ja wirklich keine Minute gedauert. Da war eine komplette Menschentraube um dieses Auto rum. Alle haben das Auto fotografiert, da gibt es auch noch wirklich krasse Bilder von. Und auch das ganze Mercedes-Team war ja vollkommen überrascht und wollten so, ja krass, damit hätten wir gar nicht gerechnet. Und ich hatte denen vorher schon gesagt, ob die sich sicher sind, dass wir da hinfahren wollen, weil da werden wir keine cleanen Bilder hinkriegen. So, ne? Mhm. Und die meinen so, ja, das finden wir schon eine Ecke. Mhm. Ja. Also, das war wirklich, das hat für einen Menschenauflauf gesorgt, dieses Auto.
Aber sowas von, ja. Aber ich kann es ja verstehen, weil wir sagen es ja gerne so oft, wenn wir halt auf der anderen Seite gewesen wären, wären wir auch durchgedreht. Stell dir vor, du fährst allein komplett random, kommt ja, da einfach ein Stirling Moss entgegen.
Natürlich, denken, klar. Was ist hier los? Also man muss ja sagen, wir sind dann halt diesen 17-Mile-Drive auf und ab gefahren, damit du so ein bisschen deine Erfahrung wenigstens sammeln kannst. Und da stand, der war ja gespickt mit diesen Carspottern, die links und rechts alle standen, weil ja nun auch kurz vorher diese Ferrari-Parade war. Mhm. Und normalerweise, so ehrlich wollen wir ja sein, sind wir diejenigen, die da am Rand stehen und das Auto fotografieren.
Ja.
Heute hatten wir halt das Glück, dass wir drin sitzen können. Und das war so, ja, das war so ein total für mich überwältigendes Gefühl, das zu sehen und zu denken, ja, okay, normalerweise würde ich da jetzt stehen und auch die Bilder machen, aber heute sitze ich halt hier drin. Und dementsprechend gibt's auch von uns wirklich extrem viele Fotos und Videos, wie wir dieses Auto gefahren sind. Man hat sich da wirklich gefühlt wie so ein kleiner Star, nur dass man halt selber nicht der Star war, sondern natürlich das Auto.
Ja, Klar, aber man kam sich wirklich vor wie so ein Promi, gerade weil du auch wirklich nicht mal irgendwas um dich rum hast, dass du sagst, okay, ich bin jetzt hier in meiner kleinen Kanzel so irgendwie für mich, sondern man war sehr, ja, auf dem Präsentierteller irgendwie so unterwegs. Und da muss ich sagen, es war mir fast ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit, also da bin ich nicht der Typ für, muss ich sagen.
Ja, weiß ich.
Ja. Also da merke ich schon mal, also wenn ich so ein Stirling Moss hätte, würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal zur Car Week am 17-Mile-Drive langfahren müssen.
Ja, aber egal, wo du langfährst, mit diesem Auto wirst du überall.
Ja,
aber
ich glaube nicht so extrem. Also ja, ist ja eigentlich nicht jede Landstraße ist gespickt mit 1 Million Car-Spottern oder sonst irgendwas, die da überall Fotos und Videos und sonst was von dir machen.
Wahrscheinlich müsstest du einfach nur einen Helm tragen.
Ja, oder so. Wäre vielleicht auch schon, angebracht gewesen.
Weil da kann ich berichten, auf der Rennstrecke in Laguna Seca hatten wir natürlich einen Helm auf, ist ja klar. Und als wir dann im Fahrerlager waren und dann aufgebrochen sind in Richtung Pebble Beach, hat mich Frank noch gefragt, so ja, wollen wir dann die Helme aufsetzen? Ich habe gesagt, nee, lass mal ohne Helme fahren. Ich will das einfach mal so diese richtige Stirling Moss Experience hier haben. Ne? Ich will mal gucken, wie lässt sich das aushalten. Ich hatte nur eine Sonnenbrille auf und ich kann euch berichten, direkt am Anfang dachte ich, ich kriege instant einen Sonnenstich, weil in Laguna Seca, muss man sagen, da haben wir auch in der Sonderfolge drüber gesprochen. Vor Ort ist das Wetter sehr wechselhaft.
Ja, also gefühlt 74 verschiedene Klimazonen irgendwie auf 10 Kilometern.
Und Laguna Seca ist halt so im Landesinneren, da war es wirklich, wirklich bullenheiß. Mhm. So, wir sind da losgefahren, ich hatte halt kein Cap. Ich meine, gut, das wäre im Nachhinein, ist mir dann so aufgefallen, weggeflogen. Also hatte ich nur Sonnenbrille auf und wirklich die Sonne ist mir direkt auf meine Stirn. So, und da dachte ich, Junge, ich kriege hier wirklich gleich einen Sonnenstich. Kaum waren wir dann am 17-Mile-Drive, war es ja eher diesig und sogar so ein bisschen frisch. Also du würdest sagen, angenehm temperiert. Ja, ich würde sagen, so ein bisschen frisch. Also es war so ganz schneller Wechsel. Und ich kann berichten, bis 70 ungefähr kann man es ganz gut aushalten. Mhm. Also Sonnenbrille reicht da, das passt so. Darüber wird es dann windig. So bei 100 ist es schon wirklich unangenehm, ohne Helm zu fahren. Und da rede ich jetzt noch nicht davon. Ich habe keine Insekten oder irgendwas abbekommen. Erst recht keinen Stein. Aber 70 ist so für mich so die Grenze gewesen, wo ich sagen würde, jo, bis dahin geht's gut. Darüber geht's noch. 100, dann wirklich unangenehm.
Also hättest du gesagt, da hätte wahrscheinlich irgendwie sowas was Durchsichtiges vor dir, hätte wahrscheinlich geholfen, was das so ein bisschen abhält, ne? Eine Art Scheibe oder irgendwie sowas.
Ja, weiß ich nicht, ob das was gebracht hätte.
Meinst nicht? Ah, okay, gut. Da war es nur so eine spontane Idee, ob nee, das vielleicht geholfen hätte.
Das ist ja Quatsch. Ja, okay. Quatsch. Du willst ja die Experience, haben wir eben schon gesagt.
Das
ne?
stimmt, ja.
Ich hätte auch einfach einen Helm aufsetzen können, war ja hinten drin. Ja, aber haben wir nicht gemacht. Nee, ne?
Ich hab Bock gehabt.
Ich halt da durch. Mhm. Da muss ich übrigens dran denken, ich weiß gar nicht, warst du da dabei? War das vielleicht sogar der beim Sundowner? Es gab mal einen SLS Stirling Moss, der hatte auf der kleinen Beifahrerscheibe einen Steinschlag.
Das war, glaube ich, der.
Ich glaube auch, ne?
Ja, stimmt.
Weil jetzt, wo ich eben sagte, ich habe keinen Stein abbekommen, fiel mir das wieder ein. Da muss man sagen, das ist ja wirklich übelstes Pech, ne?
Also, ja gut, aber besser als in deinem Gesicht.
Ja, also lieber, aber du Scheibe. Hast die kleinste ja. Scheibe der Welt und ja. dann kriegst du da einen Steinschlag.
Ja, schon echt bitter. Vor allem das Witzige ist, wahrscheinlich fährst du damit zu Carglass und dann kostet diese Scheibe aber trotzdem irgendwie 20.000 oder was ich, obwohl die irgendwie einen halben Zentimeter hoch ist.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist mir gerade so eingefallen, als ich darüber gesprochen habe.
Ja. Und dann dieser Versicherungsfall.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft diese Scheibe schon ausgetauscht wurde beim Stirling Moss. Ich würde sagen, so ziemlich genau gar nicht. Noch nie. Wahrscheinlich. Und dann so, bei was für einem Auto nochmal?
Mercedes.
Ja, Mercedes. Ja, das war Standard. Okay, so, was kostet die Scheibe? Was?
Ja, also das ist auf jeden Fall wirklich Pech.
Ja.
Okay, soll ich noch mal ein bisschen was von meinem Stint in Laguna Seca erzählen, damit die Leute vielleicht mal so ein bisschen Eindruck bekommen, wie es ist, wenn man damit ein bisschen schneller fährt mit diesem Auto?
Klar.
Vielleicht muss ich dann aber auch noch mal ausholen, weil wir sind ja unter uns, es ist Weihnachten, wir haben Zeit. Versteht das jetzt bitte nicht als Flex, sondern eher so als, als involvierendes Erlebnis, also als Bericht von meinem Erlebnis. Denn um die ganze Wahrheit zu erzählen, war es so, ich bin gar nicht direkt den Stirling Moss gefahren. Ich durfte erst 2 Runden auf dem Beifahrersitz eines Mercedes 300 SLR Typ W196S mitfahren. Also in genau so einem Auto wie Stirling Moss und sein Beifahrer Dennis Jenkinson 1955 die Mille Miglia gewonnen haben. Ein Auto, das so, wenn man es überhaupt beziffern kann, irgendwo zwischen 40 und 50 Millionen wert ist. Und da durfte ich mitfahren. Allein das ist wirklich ein Erlebnis, was kaum in Worte zu fassen ist, kann ich wirklich sagen. Also das ist was, davon hätte ich nicht mal geträumt, da kommst du ja gar nicht drauf, dir sowas auszumalen. Und dann war das so, ich bin mitgefahren, das waren so Demo-Runden auf Laguna Seca. Das waren absolut diese zwei Runden, die vergingen natürlich viel zu schnell. Ich war komplett so im Tunnel. Wir fahren in die Box rein, ich springe raus aus diesem Auto direkt ohne Umwege auf den Fahrersitz des SLR Stirling Moss. Keine große Einführung, nichts. Quasi einfach nur gewartet, bis vor mir der 300 SLR losballert und ich direkt hinterher. In einem Auto, das es nur 75 Mal gibt, was irgendwo zwischen 3 und 5 Millionen Euro wert ist, wie wir gerade gehört haben. Auf einer der berühmtesten Rennstrecken der Welt, einer Rennstrecke, die ich bis dato wirklich nur aus Gran Turismo kannte. Und zu allem Überfluss dann noch ungefähr ein paar tausend Menschen, die dir zuschauen. Das ist so die Situation, in die ihr euch jetzt mal kurz reinversetzen könnt. Also das ist wirklich eine Fahrt meines Lebens gewesen.
Das glaube ich, ja.
Und ich kann euch berichten, also mein erster Eindruck war, ich fahre los, natürlich aus der Boxengasse noch relativ gesittet raus. Sobald dann die Pitlane quasi zu Ende ist, kannst du ja wirklich drauf padden. Und ich habe gar nichts gehört. Vor mir dieser 300 SLR, der übertönt einfach alles. Ne? Du hast wirklich nur auf den Drehzahlmesser geguckt, hast gesehen, yo, alles klar, Motor ist an. Aber du hörst nichts vom Stirling Moss, weil vor dir dieses Rennauto wirklich, also das hat einen Sound, Freunde, es ist wirklich göttlich, kann ich euch sagen. Ja, und dann aus der Box raus geht's quasi ja auf das letzte Stück der Stadt Zielgeraden und dann links in so eine ziemlich krasse Linkskurve, Andretti Hairpin. Und beim ersten Einlenken konnte ich euch schon sagen, auch wenn es der seltenste, auch wenn es der extremste und wahrscheinlich auch der leichteste SLR ist, Rennwagen ist das nicht.
Mhm.
Also, trotz Front-Mittel-Motor ist das Ding schon kopflastig. Und du merkst schon wirklich beim ersten Einlenken, ja, also wenn du es hier übertreibst, dann untersteuert das Ding wahrscheinlich einfach brutal in die Kurve rein. Also, ein richtiger Kurvenräuber ist wahrscheinlich kein moderner SLR. Mhm.
Also, da muss ich sagen, obwohl ich ja nur, wie gesagt, im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war und auch nicht besonders schnell. Das habe selbst ich gemerkt, bei den Geschwindigkeiten, dass ich gedacht habe, okay, schon sehr behäbig. Also fühlt sich nicht wirklich sportlich an. Also fühlt sich gar nicht so an, dass du denkst, okay, damit jetzt irgendwie über Landstraße räubern, so zackig flink oder irgendwas. Nee, also wirklich gar nicht.
Nee, das konnte ich auch auf der Rennstrecke direkt herausfinden. Aber was dafür wirklich umso krasser ist, ist dieser Motor. Ne? Der Motor, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Kompressor V8 oder Kompressor allgemein, hat halt wirklich so eine ganz eigene Charakteristik. Und auch wenn ich ihn nicht gehört habe, da zumindest nicht, ich hatte natürlich keinerlei Probleme, an dem Rennwagen vor mir dran zu bleiben. Ne? Das war wirklich, also wie viel Drehmoment dieses Ding hat, ne? Du kannst den wirklich schaltfaul fahren und der hat trotzdem dieses Drehmoment von diesen 820 Newtonmeter, der schiebt einfach an, in jedem Gang.
Mhm. Ja, das ist einfach so ein richtiger Dampfhammer halt.
Genau, wirklich so richtig, das ist einfach brutale Leistung. Und das Ganze macht wirklich extrem Spaß. Also das, was das Auto halt so besonders macht, ist dieses Ungefilterte. Du sitzt da halt drin und alles ist halt direkt und unmittelbar, weil du ja halt einfach direkt im Geschehen bist. Also wie so ein Formelauto streng genommen, weil du hast halt einfach um dich herum keine Scheibe, keine Fahrgastzelle, die irgendwas rausfiltert. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, auf der Stadt Zielgeraden, das waren wie gesagt Demo-Runden, waren wir so bei an die 200 km/h. Aber das hat sich so verdammt schnell angefühlt. Ne? Also ohne Helm wäre ich komplett verloren gewesen. Mhm. Deshalb auch mein Aufruf vorhin, ob jemand damit wirklich mal 300 oder schneller gefahren ist, weil derjenige muss eine unglaubliche Nackenmuskulatur haben.
Ja.
Wirklich, das muss richtig krass sein. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, die Bremse, erstmal etwas ungewöhnlich, weil es ein stehendes Bremspedal ist. Wie gesagt, stehende Pedale haben wir ja auch schon ein paar Mal hier drüber gesprochen. Wenn man es kennt, ist es dann, gewöhnt man sich relativ schnell dran. Im ersten Moment ist es dennoch eher ungewohnt. Aber das Auto hat eine Carbon-Keramikbremse, serienmäßig. Und die wiederum packt extrem gut zu. Also auch wenn du das Gefühl hast, das Auto ist kopflastig und sonst was, auf die Bremse ist auf jeden Fall, zumindest auf meinen Runden, Verlass gewesen.
bei so einem Auto, was 350 fährt, ist das ja auch vielleicht nicht ganz unwichtig, ne?
Nicht ganz unwichtig, aber auch da, wie gesagt, es gibt auch Autos, wo wir nicht so ein gutes Gefühl haben bei so einer Bremse, ne?
Das stimmt,
also,
ja.
Von daher, ich finde, habe ich ja schon häufig gesagt, das ist wirklich immer das A und O, wenn du bremst und die ersten paar Male anbremst und du hast kein gutes Gefühl, das ist wirklich nicht schön.
Ja.
Hier, sehr gut, kann man nichts gegen sagen. Ansonsten muss ich euch noch sagen, Corkscrew, ne? Hat nichts mit dem Auto zu tun. Aber Corkscrew fahren, krank. Also wirklich, bei Gran Turismo ist das ja schon cool, weil es halt einfach ein krasse Optik so hat. Aber das Gefühl in der Magengrube, wenn du diese Kurve fährst, unglaublich. Unglaublich. Ding, ne? Das ist nichts, worauf dich irgendein Simulator oder irgendwas vorbereiten kann. Unnormal. Wirklich. Leider muss man aber auch sagen, dass so zwei Runden wie im Flug vergehen. Also sowohl die zwei Runden auf dem Beifahrersitz vom 300 SLR als auch die zwei Runden am Steuer des Stirling Moss, das war wirklich so, du dachtest so, krass, ist das ein Erlebnis? Okay, vorbei.
Das war's.
Ja. So, aber allein das von sich sagen zu können, wirklich, ich habe es ja eben schon gesagt, das war mindestens eines der krassesten Erlebnisse überhaupt im automobilen Bereich, kann ich euch sagen. Und dann sind wir rausgefahren ins Fahrerlager, kurze Verschnaufpause. Und dann ging es ja entsprechend weiter in Richtung 17 Mile Drive, wo das Fotoshooting geplant war. Und dann sind wir da angekommen und es war wirklich vom reinen Fahren natürlich nicht mehr so spektakulär, aber dieser Auflauf, das Erlebnis war mindestens genauso krass. Auf dem 17 Mile Drive konnte ich dann auch endlich den Sound mal genießen. Ja. Da war ja kein Rennwagen vor mir. Und dann hört man auch wirklich, das ist so dieser klassische, dieses V8-Blubbern von Mercedes, ne?
Ja, das stimmt. Aber auch da muss ich sagen, durch diese Windgeräusche hörst du den auch schon relativ schnell nicht mehr. Also es ist jetzt alles andere als laut, der Motor, ne? Also wirklich so beim Anfahren hörst du es so noch ordentlich. Und sobald du schon gefühlt so 20, 30 fährst, ist schon so, ja, Windgeräusche sind lauter als der Motor. Außer natürlich, wenn du dann einmal reinplägst, okay. Aber sonst nimmst du den gar nicht mehr so wirklich wahr.
Ja, das stimmt. Aber wenn du ihn halt davor nur auf der Rennstrecke nicht gehört hast, dann ist es doch sehr präsent.
Dann ist
es
auf einmal da.
Ja. Dann ist es auch recht präsent.
Ja, klar.
Was sagst du denn zum Fahrwerk?
Ich fand es überraschend hart, tatsächlich. Also habe ich irgendwie so nicht erwartet. Es hat relativ unvermittelt so den Straßenzustand auch weitergegeben, sag ich mal. Also wenn da irgendwas auf der Straße war, hast du gemerkt, dass es da war. Gerade auch, ich denke mal, es hat auch viel mit den Sitzen wahrscheinlich auch ein bisschen zu tun, dass du da auch relativ wenig Fläche hast, die irgendwie was wegfedert oder so. Also es war schon, ja, also komfortabel war es nicht.
Ja, diesen Eindruck kann ich teilen. Mhm. Ich fand es auch überraschend straff, wenn man bedenkt, und ich denke mal, das werden die bei Mercedes ja auch irgendwie so eingeplant haben, dass das Auto ja nun trotz seiner krassen Optik nicht wirklich ein Rennwagen ist, sondern wirklich eher so ein Cruiser. Dafür fand ich es auch recht straff abgestimmt.
Also klar, es ist irgendwie, der Motor und das Getriebe sorgen allgemein so dafür, dass der Wagen sich nicht so rennwagenmäßig anfühlt. Aber ich finde, ganz extrem kommt das durch die Lenkung rüber. Diese Lenkung ist halt einfach, also ich weiß nicht, ich finde die sehr, sehr schwergängig. Nicht so schwergängig wie beim normalen SLR. Wir sind ja auch mal den normalen SLR gefahren. Und der Wagen fühlt sich direkt etwas leichtfüßiger an als ein normaler SLR, aber sehr weit weg von einem leichtfüßigen Auto. Und das finde ich irgendwie so von der Zusammenstellung sehr komisch, weil das Fahrwerk ist so, wir sind hardcore unterwegs, wir haben kein Dach und sonst was. Und der ganze Rest ist aber eher so wie so ein Autobahnbomber, was ja halt ohne Windschutzscheibe halt nicht so richtig passt, würde ich jetzt so behaupten.
Ja, ich bin bei dir, aber ich würde sagen, das ist wirklich eher, eigentlich ist das so ein klassisches Cruiser-Auto für so eine entspannte Fahrt an der Riviera beispielsweise.
Ja, aber dann wäre es ja entspannt, wenn das Fahrwerk ein bisschen komfortabler wäre.
Absolut, ja. Das hätten sie ein bisschen softer abstimmen können. Da gebe ich dir recht. Was sagst du denn jetzt zur Automatik? Die habe ich jetzt bewusst noch mal außen vor gelassen.
Gemütlich. Sagen wir es mal so. Also es ist wirklich so, wie du es halt von einem alten Mercedes gewohnt bist eigentlich oder eigentlich auch noch von älteren Mercedes gefühlt als der. Es ist schon wirklich sehr komfortabel, sagen wir es mal so. Das ist echt entspannt abgestimmt. Es haut dir nicht die Gänge irgendwie unnötig rein oder sonstiges, sondern es macht seinen Job, ist nicht zu nervös dabei, sag ich mal, sondern eher so von der gemütlichen Seite und ja, macht alles richtig, aber jetzt nicht unbedingt besonders wach.
Ja, Also ich kann sagen, auf der Rennstrecke war ich wirklich überrascht. Ich habe das Auto in Sport geschaltet, bin dann davon ausgegangen, ja gut, dann wird die Automatik ja auch ein bisschen sportlicher hier agieren, ne?
Genau.
Das hatte die wohl nicht mitbekommen, dass wir in Sport sind. Dann dachte ich, ja gut, dann gehe ich in manuell, ne? Dann nehme ich das selber in die Hand. So. Ja, da habe ich dann irgendwann an der Schaltwippe gezogen und dachte, oh, habe ich gar nicht gezogen. So lange hat es gedauert, den Gang zu wechseln. Also die ist wirklich sehr gemütlich unterwegs. Und da muss ich auch sagen, mit so einem Versatz, so einem zeitlichen Versatz, bin ich dann auch lieber aus dem manuellen Modus rausgegangen. Weil teilweise habe ich dann zwei Gänge hochgeschaltet, weil ich dachte, ah, ich habe ja noch gar nicht hochgeschaltet, hatte aber eigentlich schon hochgeschaltet.
Vor einer Minute.
Ja, also auch da ist sie wirklich eher auf der Cruiser-Seite anzusiedeln. Ja.
Also im Prinzip hat er eigentlich fast alle Zutaten, bis auf das Fahrwerk, so wie es halt bei einem alten Mercedes eigentlich so, wie wir es bei dem CL eigentlich hatten. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, beim CL 55 haben wir gesagt, das ist ja so dieses erhabene, viel Dampf, viel Kraft, aber eher gemütliche und auf der Autobahn kannst du halt richtig ballern damit, ohne dass du in Stress kommst. Mhm. Also diese ganzen Zutaten hat der Wagen eigentlich auch, aber ist halt dabei super hart und hat halt keine Scheibe. Also eigentlich jetzt nicht unbedingt besonders gut geeignet für die Autobahn. Deswegen, also wenn du es jetzt rein nur aufs Fahren beziehst, finde ich nicht so richtig den Einsatzzweck für den Wagen, um ehrlich zu sein.
Habe ich dir ja gerade gesagt. Riviera.
Ja, aber wie gesagt, dann schüttelst du trotzdem da so komplett durch, irgendwie, weil es halt relativ hart ist. Dann und gerade an der Riviera sind ja auch gerne mal die Straßen nicht so geil. Also vom Straßenzustand her.
Ja, oder du fährst dann halt wirklich nur in Monaco vom Casino vor. Schmetterlingstür geht auf.
Das ist es wahrscheinlich,
ist der übelste Chef.
Ja.
Und fährst wieder nach Hause. Aber
gefühlt ist er genau dafür gebaut, dass du wirklich nur so in Monaco halt irgendwo vorfahren kannst.
Aber
auch nicht von zu weit weg herkommst am besten.
Aber positiv könnte man dann sagen, das Auto ist relativ einfach zu fahren.
Ja, das auf jeden Fall.
Es ist jetzt anders als ein Carrera GT, gibt es keine Schwierigkeiten. Man muss nicht auf irgendwas groß achten, was jetzt ganz spezifisch für dieses Auto ist. Mhm. Kannst du theoretisch erstmal jeden reinsetzen. Und man kommt klar.
Ja.
Man muss halt die Abmessung so ein bisschen im Blick haben, weil die Haube ja wirklich schon sehr lang ist.
Ja.
Aber mit so einem Auto hast du wahrscheinlich eh immer Prime Spot, egal wo du hinfährst. Von daher, das ist wiederum positiv, ne?
Aber lässt sich ja tatsächlich, wahrscheinlich durch die fehlende Scheibe und so, trotzdem sehr gut alles einschätzen. Also hast einen sehr guten Blick in alle Richtungen. Also,
das stimmt.
Ich glaube, Rundumsicht hatten wir kein Auto bis jetzt, was besser, eine bessere hatte.
Das stimmt. Was ich sagen muss ist, und das finde ich halt krass, also es hat eine Aura, dieses Auto, wie kaum ein anderes.
Ja.
Also wirklich, ich würde auch fast sagen, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil wir den LaFerrari so in dem normalen Umfeld gefahren sind und den Sterling war es halt im Rahmen der Car Week, was ja aber eigentlich, hast du ja auch schon gesagt, eher sogar noch die Leute abstumpfen lässt. Und trotzdem war diese Aura, die dieses Auto umgeben hat, also sowas habe ich ganz selten gespürt. So wirklich jeder hat dieses Auto angeguckt.
Ja, das stimmt. Also schon sehr, sehr extrem. Also bei den extremen Autos noch mal einen draufgeführt.
Genau, also es ist wirklich auch, wenn du mit einem Hypercar vorfährst und dann steht das Ding daneben, das ist irgendwie so komplett, weil es halt, ja, ich glaube, die Leute kennen das halt nicht, dass es so ein Auto gibt. Und dann noch von Mercedes.
Mhm.
Mit diesem großen Stern ist es ja nun sehr plakativ. Jeder erkennt sofort, dass es ein Mercedes ist, aber keiner kann das Auto irgendwie einordnen, wie wir ja gesehen haben an dem Kommentar, wann kommt der?
Ja.
So. Und das finde ich krass. Und es hat wirklich, und das ist so für mich bezeichnend, jeder auch irgendwie, also mindestens geguckt, eher noch die Kamera gezückt. Und das auch wirklich, für mich war so ein Schlüsselmoment ganz am Ende, das hast du, glaube ich, gar nicht mitbekommen, weil da saß ich schon alleine im Auto, wo ich noch die Bilder gemacht habe für den Artikel, bin ich gefahren am 17-Mile-Drive und mir kam ein Lexus LFA Nürburgring-Edition entgegen. Einer von 50 weltweit, ne? Und ich guck den so an und manchmal hat man das ja, dann in dem Moment bist du halt so in der Situation, du denkst so, krass, ein LFA. Und geb so instinktiv einen Daumen hoch und der Typ mir auch einen Daumen hoch. Ne? Also was für ein surrealer Moment so. Also wir haben uns quasi zeitgleich Daumen hoch gegeben für das jeweils andere Auto. Unterschied war, es war wahrscheinlich seiner und ich habe ihn mir nur kurz geliehen. So, aber das zeigt ja selbst jemand, der so ein überkrasses Auto fährt, sieht diesen Sterling Moss und kann nicht anders.
Ja, klar.
So. Und ich habe auch das Gefühl, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass in den USA Autos einfach auch nochmal eine andere Wertschätzung genießen, so, ne? Also nicht so dieses Neidische, was du, oder Missgunst, was du hier halt oft hast, sondern die Leute feiern es einfach krass, so, ne?
Die zeigen das halt auch, ne? Genau. Die halten damit nicht hinterm Berg, selbst wenn du in Deutschland vielleicht das Auto cool findest, hast du trotzdem wenige, die es dann zeigen, so, oh, hier, Daumen hoch, sonst was, sondern eher so, ah, der ist aber cool, den hätte ich auch gerne, ich guck nicht hin.
Ja, genau.
So, nicht, dass er das noch merkt, dass ich den cool finde.
Und in diesem Fall kamen sogar echt viele Leute, also vor allen Dingen dann halt in dem Moment Carspotter zu uns, die dann gesagt haben, ey, mega, dass ihr das Auto hierher gebracht habt und vielen Dank, dass wir den nochmal fotografieren dürfen. So, also es war wirklich so, und das habe ich so am Ende mitgenommen, das war so, also die Vibes waren komplett positiv, nur positiv. Es gab nichts Negatives, irgendwie alle waren glücklich, alle standen um dieses Auto rum, alle hatten einfach ein riesen Grinsen im Gesicht und das ist ja eigentlich das, was so Autofans sich eigentlich immer wünschen.
Ja, das stimmt.
So, und das war das, wo ich dann so gedacht habe, ja, das hat meine Seele irgendwie so richtig, ja, das, ich war dann so beseelt. Das war so für mich dieses krasser noch als das Fahren, wobei das natürlich auf der Rennstrecke da, auch da eigentlich mehr das Erlebnis war, als das Auto an sich, als die Fahreigenschaften so streng genommen. Aber dieses Erlebnis, dieser eine Tag, unglaublich.
Ja. Und wie gesagt, bei mir war es ja nur ein Bruchteil von dem Ganzen. Aber dieser Moment, wie man da langfährt, irgendwie beim 17-Mile-Drive, ist ja auch an sich eine sehr schöne Kulisse. Das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ich glaube, nicht jeder kennt unbedingt den 17-Mile-Drive. Ist halt echt ein sehr, sehr schöner Fleck Erde, sag ich mal. Direkt an der Küste fährst du da lang. Es sieht alles richtig schön aus. Und dann sitzt du in diesem Auto, wo du nichts um dich rum hast. Also bist quasi Teil von dieser Kulisse gefühlt, weil du unvermittelt alles mitbekommst. Und dann fährst du einfach lang. Alle sind gut drauf. Alle freuen sich über dieses Auto. Also es ist schon sehr unwirklicher Moment gewesen irgendwie, ne?
Absolut. Und damit sind wir eigentlich ja schon mehr oder weniger drin im Fazit.
Fazit.
Ja, willst du? Soll ich?
Ich kann gerne reinstarten. Also jetzt mal rein aufs Auto bezogen. Es ist optisch für mich ein absolutes Highlight. Ich finde ihn, das haben wir eingangs schon gesagt, 10-mal cooler als jeden neuen Speedster, der danach kam. Also es ist wirklich so dieser, wie man ja gerne sagt, der OG von den ganzen, finde ich. Wirklich rundum gelungen, sehr, sehr gut gealtert, aber es ist ein bisschen ähnlich wie beim Beetle RSI aus Folge 42. Das Fahren ist gar nicht so krass das Erlebnis, was jetzt so die Komponenten angeht. Natürlich ist es besonders, weil du halt einfach keine Scheibe hast. Das ist so, das hast du ja sonst logischerweise nicht und habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt. Also für mich war es das erste Mal ein Autofahren ohne Windschutzscheibe. Das macht's unnormal special. Aber wenn du es jetzt rein auf die einzelnen Komponenten beziehst, war da jetzt nichts bei, wo ich jetzt gedacht habe, okay, das war jetzt irgendwie total krass, total gut oder wie auch immer. Und es ist halt, ja, wie gesagt, eher so ein bisschen auf eine Langstrecke ausgelegt, aber das passt halt nicht zu der Optik und den ganzen anderen Krempel. Deswegen, ich feiere das Auto nach wie vor mega. Ich finde es richtig cool, den mal gefahren zu sein. Es ist aber ein Auto, was ich mir eigentlich lieber angucke tatsächlich. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil das jetzt schon das zweite Mal sage in so kurzer Zeit. Und normalerweise denke ich immer so, ich bräuchte kein Auto, was ich mir nur angucken will. Und es ist aber jetzt in dem Fall schon wieder so. Und trotzdem wäre es ein Auto, was ich irgendwie eigentlich ganz gern hätte. Ja. Also da muss ich schon wirklich sehr, sehr viele Autos in der Garage haben. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass man so ein Ding sich holt. Einfach weil es ist einfach, weiß ich, ich finde das so ein cooles Auto. Und sowas wird es auch nie wieder geben. Es kommt ja jetzt gerade dieser Speed Legend oder so, da ist ja gerade rausgekommen. Ich kann nicht annähernd damit mithalten.
Nein.
Klar, ist es ja auch als Basis nur in Anführungsstrichen SL, aber es stinkt komplett ab. Also finde ich, kann man 0, gar nicht vergleichen miteinander.
Nee, für mich auch nicht. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Auto auch noch so aus dieser Zeit kam, als wir halt gerade irgendwie Führerschein bekommen haben. So. Und das war halt so, ja, also ein Sterling muss überhaupt mal zu sehen, war ja schon krass. Und jetzt sind wir hier irgendwie 17 Jahre später und dürfen so ein Auto fahren, ne? Und dann noch an so einem Fleckchen Erde, das ist natürlich irgendwie alles super surreal. Und ich muss sagen, also du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Für mich war der Stirling Moss wirklich so ein absolutes Bucketlist-Auto immer. Ein Auto, was ich unbedingt mal erleben wollte, weil es eben so völlig anders ist als die allermeisten Autos. Und wahrscheinlich auch, weil es heute irgendwie für mich noch fortschrittlicher erscheint, als es damals war. Und das meine ich gar nicht so auf die Technik bezogen, sondern vielmehr auf das, was das Auto damals halt dargestellt hat und was danach alles kam. So, also das war, habe ich ja nun eingangs schon gesagt, extrem seiner Zeit voraus. Ich bin zu 100% bei dir. Von all diesen Speedster-Varianten, Parkettas, was auch immer, wäre das das Auto, was ich am allerliebsten hätte. Ich finde, die Optik ist unglaublich. Der Auftritt ist auch unglaublich. Und allein deshalb macht es das irgendwie zu einem der faszinierendsten Mercedes überhaupt, muss ich sagen. Und was das Fahren angeht, grundsätzlich, ja, okay, das ist vielleicht jetzt von den Komponenten her nicht so, wie man das von anderen Autos in dieser Preisklasse gewohnt ist. Aber ich denke mir dann umgekehrt, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, weil ich bin auch noch kein Monster SP1 oder SP2 gefahren. Ich glaube ja aber sowieso, dass diese Autos eigentlich nicht richtig zum Schnellfahren gemacht sind. Ne? Weil du halt am Ende des Tages dann, wenn du schnell fährst, musst du einen Helm aufsetzen. So, und dann denke ich mir, dann kann ich auch einen 812 GTS oder sowas fahren. Den gleichen Motor wird ja wahrscheinlich auch fahren, so wie das Ding. So, das heißt, für mich sind diese Speedster, Barchetta, Speedster, also diese ganz radikalen, offenen Autos, eher, und das meine ich gar nicht negativ, Poserkarren. Mhm. Das sind halt Autos, die kaufst du, um halt ein Statement zu setzen. Du fährst damit vor und weniger, weil du jetzt so ein Connoisseur vom Fahren bist. Ne? Von daher war ich wahrscheinlich auch nicht so überrascht, dass der jetzt so fährt, wie er gefahren ist. Und ich glaube, es gibt halt nicht wirklich einen Einsatzzweck für dieses Auto. Das ist offensichtlich. Aber wenn du irgendwo wohnst, und da fällt mir immer Adrian Sutil ein, der hat einen weißen Stirling Moss. Der fährt damit alle paar Monate einmal nach Monaco zum Essen.
Ja. Ja gut, aber der ist ja sowieso, finde ich, der Flexer 3000, sag ich mal. Also der ist ja wirklich, der hat ja nur Hypercars, die alle geisteskrank aussehen und damit fährt den ganzen Tag immer nur beim Casino vor und immer erste Reihe. Ja. Das wäre ich halt absolut gar nicht.
Also nein, das ich wäre das nicht ausschließlich, aber um wirklich einmal im Monat irgendwie zum Essen zu fahren, wenn du weißt, es ist gutes Wetter, du wohnst irgendwo nicht in Hamburg, es ist doch ein ultra geiles Auto.
Nee, also ja, verstehe ich, klar. Wie gesagt, trotzdem macht es einfach keinen Sinn. Was mich halt wirklich ein bisschen überrascht, das habe ich ja nur eben ganz kurz angeschnitten, aber ich dachte dadurch, dass der ja auch so viel anders aussieht wie normaler SLR, habe ich einfach irgendwie gedacht, okay, da wird sich was getan haben, der wird sich schon ein gutes Stück anders fahren. Und ich finde, der hat sich einfach fast gar nicht anders gefahren als ein normaler SLR. Ja. Also zumindest von dem, was ich jetzt so da berichten konnte, den normalen SLR sind wir ein bisschen mehr gefahren, sag ich mal. Bei dem war es jetzt halt so, weiß ich nicht, was ich gedacht habe, gefühlt fühlte sich ein Ticken leichter an, Ende. Lenkung war immer noch nix. Also es war alles so irgendwie, wo ich dachte, der sieht so extrem aus, so viel anders aus. Und da dachte ich, irgendwie fährt er sich ein bisschen direkter vielleicht einfach nur. Und ich glaube, eine etwas direktere Lenkung hätte ihm ja trotzdem noch ganz gut getan. Ohne, dass man jetzt sagen, ich muss den ganzen Tag nur durch die Gegend ballern damit. Aber so ein bisschen involvierenderes Fahren vielleicht. Und ich erwarte nicht, dass es sich fährt wie ein Caterham, ist klar. Das ist logisch, aber ein bisschen mehr hätte ich mir schon gewünscht. Aber wie gesagt, ich lasse nichts auf das Auto kommen. Ich feiere den übelst. Es hat 0,0 geschmälert, irgendwie die Begeisterung dem Wagen gegenüber. Ich finde ihn immer noch super cool. Aber wie gesagt, fahrtechnisch, ja.
Es ist ein Auto, habe ich ja nun eben schon gesagt, das lebt von seiner Aura.
Ja, genau.
Auftritt und Aura, Optik, das ist halt das, was den Stirling Moss besonders macht.
Ja.
Trotzdem die Frage, hattest du Fahrspaß?
Klar. Und du?
Ja, also ich hatte ja nun die volle Experience. Ich kann wirklich sagen, das war ein unvergesslicher Tag, wirklich extrem krass. Von daher auch wirklich ein riesiges Dankeschön an Frank und das gesamte Team von Mercedes-Benz Classic fürs Möglichmachen. Ich glaube, ich spreche da für uns beide, wenn ich sage, diese Fahrt werden wir nie vergessen.
Absolut, ja.
So, und damit sind wir ja fast am Ende von unserer Weihnachtsfolge angekommen. Aber wir wollen natürlich noch einmal reinhören, was uns im neuen Jahr erwartet. Dieses Mal wieder ohne darauf einzugehen, aber wir wollen uns natürlich bei euch bedanken, dafür, dass ihr uns so treu hier immer hört. Und wir sehen das ja an den Aufrufzahlen. Das macht richtig Spaß. Danke also für den ganzen Support an jeden einzelnen von euch. Und ich würde sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns Anfang Januar wieder. Wir machen keine Pause, ne?
So sieht's aus. Wir ziehen durch.
In diesem Sinne noch einmal vielen Dank an euch. Vielen Dank an Mercedes. Und 2026. kann kommen.
Kommt gut rein, wir hören uns im neuen Jahr. Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss.